I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir besprechen heute 7 von David Fincher aus dem Jahr 1995. Wir schauen die DVD und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Hallo Markus.
Hallo Martin.
Ja Markus, wie immer, du hast dir den Film ausgesucht. Erzähl uns noch einmal ganz kurz, warum?
Ja, ich glaube, wir hatten tatsächlich noch gar keinen Fincher, kann das sein?
Ich kann mich nicht erinnern, nein.
Ja. Also schon mal das ja ein nicht ganz uninteressanter Punkt, dass wir mal auch was von David Fincher besprechen. Mhm. Und ich glaube, Morgan Freeman und Brad Pitt hatten wir, glaube ich, auch, wenn dann nicht viel. Nee, Brad Pitt hatten wir Tree of Life, stimmt.
Ja, stimmt, ja.
Aber ansonsten auch noch nicht so viel.
Genau, ja.
Und ich glaube, das letzte Mal, dass wir so einen klassischen Krimi-Thriller gemacht haben, das ist auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ob das Basic Instinct war.
Ja, es kann sein, ja.
Ja, also da kam jetzt einfach viel zusammen und 7 ist natürlich auch ein echt guter Film, muss man auch dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du kanntest den auch vorher schon?
Ja, ich kannte den und es war aber auch so in der Vorbereitung, als ich den gesehen habe, war das wieder so, es gibt ja manchmal so Filme, die kennt man eigentlich, aber wenn man sie schaut, dann erinnert man sich erst immer im letzten Moment daran, dass man den schon gesehen hat. Also auch für mich war das quasi so ein bisschen wieder wie eine wie ein Erstzusehen, weil mir viele Sachen erst dann wieder eingefallen sind.
Und es gibt ja auch Filme, die sind einfach so in der Popkultur drin, dass man sie eigentlich bei der Erstsichtung quasi manchmal schon gesehen hat, in Anführungsstrichen, weil man viel schon wieder erkennt. Wobei das bei 7, finde ich, jetzt nicht so extrem ist, bis auf What's in the Box. Mhm. Glaube ich, ist das nicht so eingetrieben. Aber da können wir nachher nochmal drüber reden. Ja, genau. Vielleicht vorab noch eine Sache, was ich an dem Film so interessant finde, ist diese Grundhaltung und diese Grundstimmung, die der Film hat. Das ist ja ein unfassbar pessimistisches Ding. Mhm. Was sich ja dann auf das Ende dann auch widerspiegelt, dass ja wirklich ja eigentlich das schlimmste anzunehmende Ende ist, das man für die Story sich ausdenken kann. Mhm. Und das finde ich eben auch sehr faszinierend, dass man auch so ein Ding mit einem relativ hohen Budget ja durchgedrückt hat, wo ich mir auch nicht so sicher wäre, ob das, vielleicht bin ich auch wieder zu negativ heutigen Hollywood eingestellt, aber ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Budgets, also inflationsbereinigt, heute noch so durchgedrückt würde, ein solches Ende auch.
Mhm, ja.
Bei einem Film, der ohnehin so pessimistisch ist, oder ob das eher dann in Richtung Indie-Film gehen würde, so ein Dreh.
Naja, okay. Ja, ist eine interessante Beobachtung. Vor allem, weil sich das auch so ein bisschen mit meinem Gefühl entdeckt, dass ich den Film so auf so einem technischen Level als eigentlich ein extrem, mit einer extrem hohen und konstanten Stabilität wahrgenommen habe. Also das war so im Gesamten eine ziemlich ausgereifte, runde Sache. Mhm. Also gar keine großen Experimente, sondern einfach sehr, sehr astrein und ordentlich gearbeitet. Das ist so mein Eindruck gewesen.
Okay.
Ja.
Ja.
Dann? Also wir brauchen auch gar nicht so viel weiter vorab. Ich denke, wir können so während des Films ja noch einiges besprechen. Und ich würde gerne noch einmal, bevor wir starten, kurz den Hinweis geben. I Went to Films ist eine Produktion von Martin Bornemeyer. Besucht meine Webseite martinbornemeyer.de. Das ist die beste Adresse für Netzkultur in Westfalen. Und als Unterstützer bei Steady könnt ihr exklusive Inhalte freischalten. Der Link dazu in der Podcast-Beschreibung und auf iwenttofilms.de. Vielen Dank für euren Beitrag.
Da würde ich sagen, wir sehen uns die DVD an auf Deutsch. Wir haben eine Laufzeit von 2 Stunden, 1 Minute und 32 Sekunden.
Genau.
Und dann, wie üblich, wir zählen runter und nach der 3 heißt es Play und da drücken wir die Play-Taste.
Sehr gut.
3, 2, 1, Play. Und wir fangen hier an mit dem New Line Logo.
Was ich da schon auch ziemlich cool finde, ist, dass wir sehr ruhig anfangen.
Findest du? Also ich finde ja, es fängt sehr laut an mit den Straßengeräuschen, die wir ja noch hören, bevor das Bild einsetzt. Ja, und hier war ursprünglich auch eine ganz andere Szene vorangestellt. Und zwar wollte man ursprünglich eigentlich zeigen, wie Somerset ein Haus anschaut auf dem Lande. Das, was ja später auch erwähnt wird, was er vorhat eigentlich mal. Ja. Und das wird dann eben, der Vorspann war dann quasi die Zugfahrt, aber das mussten sie wohl aus Geldgründen dann streichen und sind dann eben so übergegangen.
Ja, ich finde es auch richtig, da möglichst schnell reinzusteigen in das Ganze. Hm. Also vor allem das muss man halt sagen, wir brauchen das ja auch nicht. Wir brauchen ja nicht viel zur Erklärung. Wir haben ihn kurz gesehen, wie er sich sozusagen vor der Arbeit fertig gemacht hat.
Hm. Das Messer eingesteckt hat, das er am Ende für das Paket benutzt.
Genau. Und dann sind wir schon am Tatort. Hm. Wir haben hier seinen Kollegen, der das Ding schnell abschließen will, und jetzt kommt Brad Pitt hoch.
Interessanterweise auch er der Einzige ist, der sich Gedanken um das Kind macht, scheinbar, von den Polizisten. Mhm. Von dem Ehepaar da, was sich da gegenseitig erschossen hat.
Sehr gut, wo hier Mills auch sagt, er ist keine 20 Minuten in der Stadt und ist hier direkt abgesetzt worden. Mhm. Wir erfahren doch nie, in welcher Stadt wir sind, oder?
Nee.
Und ich muss sagen, das finde ich ziemlich cool. Das ist so ein bisschen so, so wie Gotham, ne? Also das ist so eine...
Bei Gotham ja im Prinzip auch nur ein Platzhalter für New York ist.
Ja, genau.
Also ich würde sagen, also ich... Das ist...
Aber das könnte halt eine Großstadt, irgendeine Großstadt sein, die sozusagen am Ende ist, ne?
Mhm. Ja, also ich sag mal so, die Farben und das Setting und so, das Ende ist ein bisschen nicht mehr ganz dazu passend, aber der ganze Regen und so, das lokalisiert es ja doch schon eher auf bestimmte Orte. Also das ist nicht L.A.
Ne? Nee, gut, ja.
Das ist nicht Dallas oder Atlanta. Ne?
Aber das weißt ist du,
eher New York oder ja gut, viel in L.A., ne? Logischerweise.
Ja gut, das...
Also die Studioszenen logischerweise. Ja. Teilweise, ich glaube, bin mir nicht sicher, aber ob man in New York... Auf den Polizeimarken steht übrigens Metropolitan Police drauf.
Mhm. Okay.
Also das hat man auch bewusst vermieden. Also man hat es vermieden eben, eine Stadt zu nennen, weil es natürlich ein Platzhalter sein soll und man es nicht in einem bestimmten Ort lokalisieren wollte. Aber ich sag mal, es kommen nicht so viele Orte auch dafür in Frage durch das ganze Wetter.
Ja. Ja.
Und dann gleichzeitig dieser scharfe Kontrast dann mit dem Ende, mit diesen braunen Feldern dann, das setzt es natürlich auch nochmal ein bisschen.
Wo wir das Ende, und wo wir dann über den Ort sprechen, ich finde das aber eigentlich ganz gut, dass das Ende sozusagen in so einem Niemandsland vor der Stadt, also da, wo die ganzen Energieleitungen hingehen und so weiter, spielt. Ich finde, das ist eigentlich ganz cool gewählt.
Ja, ja.
Ne, und ich muss auch sagen, ich finde es super, dass wir nicht wissen, wo wir sind. Weil es eigentlich auch keine Rolle spielt, ne? Mhm. Und hier, ich meine zum Beispiel...
Der Vorspann.
Hier auch mit diesen Bildern. Also das ist einfach astrein.
Ich sag mal, wenn man sich den Vorspann ansieht, merkt man auch, wo American Horror Story ihre Ideen haben für ihre Vorspänne. Die sehen nämlich oft genauso aus. Sind nur noch ein bisschen atonaler bei der Musik und die Bilder sind ein bisschen verstörender.
Ja. Aber ich finde, der Vorspann könnte auch so ein bisschen eine andere Erwartungshaltung haben. Hier ist natürlich super, dass wir hier das Schreiben von John Doe schon sozusagen sehen.
Ja, und vor allen Dingen haben wir auch gerade eben gesehen, wie er sich da die Fingernägel schneidet. Ja. Die Fingerkuppen, nicht die Fingernägel.
Ja, ja, genau. Ja.
Und diese Notizbücher haben sie tatsächlich geschrieben. Das hat wohl 2 Monate gedauert und $15.000 gekostet insgesamt. Ach, nur diese Notizbücher zu schreiben.
Ja. Ja, wobei, also genau, zu dem Vorspann, ich würde sagen, das könnte auch dann nicht ein Thriller, sondern ein Horrorfilm werden, oder?
ich sag mal so, das sind ja bei, wenn es bei nicht übernatürlichen Themen ist, ist das ja immer so eine schwebende Situation, ne? Wo ist da der Unterschied zwischen? Mhm. Also ich würde sagen, es ist deswegen jetzt hier kein Horrorfilm, weil wir nicht bei den Opfern sind, sondern bei den Ermittlern. Mhm. Und die relativ wenig in Gefahr sind. So, ne? Wir haben keine Angstszenen.
Also ja, ja,
der genau. Form, ne? Wir haben ja, keine Terrorszenen. Wir haben keine, mhm. Wir haben ja auch eigentlich bis auf das Finale, wo die, wo Mills und Somerset dann tatsächlich ja seine Opfer werden könnten, und er mit denen spielt, eigentlich auch keine wirklichen Thrill-Szenen in dem Sinne. Mhm.
Mhm. Nee, das stimmt. Ja. Das ist eigentlich auch ganz cool. Wir kriegen ja jetzt sozusagen auch schon so eine Nebelkerze, die erste. Mhm. Also, dass wir denken, bei 7 geht es um, sag ich mal, die Woche. Und das wird ja dann gleich nochmal bestätigt, wo wir erfahren, dass Somerset ja seine letzte Arbeitswoche im Prinzip mhm. hat. Ne? Mhm.
Ja gut, es spielt natürlich zusammen. Ne? Brad Pitt hat die Krawatten übrigens selber gekauft, weil er der Ansicht war, dass Mills einen schlechten Modegeschmack hat.
Ja, cool.
Jetzt sehen wir, das Ganze ist doch noch ein bisschen karg. Und was man hier in der Szene natürlich auch sehr schön sehen kann schon, ist, was so eine Grundidee für den Look des Films war. Fincher wollte nämlich einen Schwarz-Weiß-Film in Farbe drehen.
Oh ja, schöne Formel.
Mhm. Das ist natürlich auch sehr lustig, dass Pitt sich hier gerade als Serpico bezeichnet, weil Al Pacino war zwischenzeitlich auch mal in der Wahl für Somerset. Mhm. Also Al Pacino hat ja Serpico in den 70ern gespielt. Das wäre natürlich,
okay, yeah.
Das wäre natürlich dann schon fast, also hätte man es wahrscheinlich ändern müssen, weil dann wäre es wahrscheinlich schon zu sehr on the top. Mhm.
Ja, gut.
Schön noch, wer den Kaffee da abstellt.
Ja.
Schön auch, wie Brad Pitt, und das zieht sich ja eigentlich durch den ganzen Film, glaube ich, keinen Hut, keine Kapuze, kein gar nichts, keinen Regenmantel trägt, um sich mal durch vor dem Regen zu schützen, wie er das offenkundig nicht immer unterschätzt hat, dieser Regen in der Stadt, weißt du?
Ja, ja, man merkt, also ich finde, es passt auch ganz gut, man merkt, dass er nicht vorbereitet ist auf die Stadt.
Genau,
ne?
Genau das. Was ja, genau das meine ich. Mhm, was ja Somerset auch sagt zwischendurch mal. Und er weigert sich ja auch, sich da einzuarbeiten. Und er kauft sich ja auch nie mal wenigstens mal so eine Kapuzenjacke oder einen Regenmantel oder sonst irgendwas. Und alle anderen haben das eben.
Mhm. Ja. So, wir gehen jetzt hier auf den, ja, eigentlich ist es ja schon der zweite Tatort, aber es ist quasi der erste Tatort, ne, für die beiden zusammen.
Ja.
Und irgendwie ist es sehr dunkel.
Ja, wir sehen die Viecher da rumkrabbeln. Und interessanterweise ist, wie heißt er? Morgan Freeman das Set betreten hat, musste er wohl auch erstmal lange ausatmen vor Ekel.
Okay.
Ja. Also das war wohl kein sehr angenehmes Set, sich anzuschauen.
Aber was ich auch sehr cool finde, ist, dass dadurch, dass David Mills die ganze Zeit redet, und das ist ja auch immer, Reden ist ja auch immer so ein Zeichen von Unerfahrenheit und Unsicherheit. Genau, und Morgan Freeman geht einfach nur durch, guckt sich alles an und atmet quasi die ganze Szene ein. Hm. Mit einer Gelassenheit und Ruhe. Und auch mit einer Zielstrebigkeit, genau, beobachtend und mit einer Zielstrebigkeit.
Und er hinterfragt auch Sachen erstmal nicht sofort, sondern macht sich erstmal sein eigenes, ne? Er meckert da den einen nicht an.
Genau.
Wegen, ne, wie es Mills gemacht hat. Er hinterfragt jetzt nicht die Mordhypothese sofort oder hinterfragt überhaupt nicht, was passiert ist, sondern guckt sich erstmal alles an und stellt ja dann fest, dass es offenkundig nicht kein Unfall zumindest ist, wenn er festgebunden war. Mhm. Man muss aber auch dazu sagen, ich finde ja auch ehrlich gesagt beide nicht besonders sympathisch. Was ja auch durchaus eine mutige Entscheidung ist, für ein Drehbuch zwei völlig unsympathische Hauptfiguren zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du da also ich meine, tendenziell ist Somerset noch mal ein bisschen angenehmer als Mills, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich, also ich sag mal, mit Somerset könnte ich, glaube ich, noch eher zusammenarbeiten als mit Mills, aber wirklich drum reißen würde ich mich da auch nicht. Mhm.
Also ich muss sagen, ich habe mir die Frage wirklich gar nicht gestellt. Also ich finde, die haben das sehr gut so ausbalanciert, dass man so auf Distanz ist mit den beiden. Also,
ja, ja, aber warum ist man mit auf Distanz zu den beiden? Weil man eben keinen von den beiden besonders mag.
Ja, bei, bei
beide nicht.
Genau, bei Somerset merkt man einfach, also bei Somerset merkt man einfach so, naja, er hat sich irgendwie mit seinem Job arrangiert, ne?
Ja. Ja, hat er ja. Er hat ja aufgegeben, den Job, Somerset.
Genau,
geht ja, richtig. Er will ja in einer Woche weg sein.
Richtig. Und Mills ist halt noch so ein bisschen mehr dieser, ne,
Newcomer-Aufgänger.
Genau, will sich beweisen.
Und interessanterweise, es hat übrigens 10 Stunden gedauert, das Make-up. Und der Typ lag jetzt die ganze Zeit mit einer Atemschutzmaske. Also mit einer Sauerstoffmaske da in dem Teller. Mhm. Und das finde ich auch jedes Mal sehr mutig, wie sie da bei dem Wetter überhaupt langfahren wollen. Ich meine, guck dir mal die Windschutzscheibe an.
Ja, man sieht eigentlich gar nichts, ja. Auch jetzt hier dieses Kennenlernen muss für Mills ja richtig schwierig sein, weil einfach Somerset überhaupt nichts sagt, ne? Also jetzt sagt er was, aber
und es wirkt auch so ein bisschen, als ob sich Somerset, beziehungsweise Somerset sieht sich noch so ein bisschen als Lehrer in dieser Woche für Mills, während hingegen Mills einfach nur eingearbeitet werden möchte in die aktuellen Fälle und vielleicht ein paar Besonderheiten, die es vor Ort gibt, aber jetzt nicht unbedingt das Gefühl hat, dass er noch irgendwie ausgebildet werden möchte, weil er ist ja schon Detective bei der Mordkommission gewesen.
Genau, ja.
Und auch das finde ich interessant, ne? Während Brad Pitt Mills durchaus so eine gewisse ähnliche Gedanken gegenüber dem Opfer hat wie John Doe ja später, auch wenn er ihn natürlich nicht deswegen umbringen wollte, aber zeigt doch Somerset deutlich mehr Mitgefühl auch mit dem Opfer, was ja dann später auch wichtig wird, wenn es um seine Frau geht. Mhm.
Ja, und auch hier, dass Mills dann sozusagen sofort das sieht, was vermutet wird. Ne? Also man sieht die Abdrücke vom Lauf und der Gerichtsmediziner sagt einfach so, ne, das kann man noch nicht so genau sagen. Also hier zum Beispiel eben diese Einstellung von der Fassade außen vom Polizeirevier, ne, die fand ich sehr, sehr klassisch und ordentlich gearbeitet.
Ja. Ne? Ali Ermi hat sich übrigens zuerst als John Doe vorgesprochen. Und ist dann als Captain gecastet worden.
Okay.
Finde ich aber auch besser. Ich finde, das wäre eine total andere Figur geworden, wenn ein Typ wie Ali Ermi das gespielt hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Kevin Spacey hat da so auch noch mal so ein Stück weit was Jämmerliches mit drin, was Ali Ermi, glaube ich, nicht in der Form verkörpern könnte. Aber es ist ja natürlich auch interessant, dass Somerset eigentlich schon durchschaut hat, auf welche, wo das hingeht.
Mhm.
Und das ist natürlich auch sehr schönes Foreshadowing auf das Ende gewesen, weil wir wissen ja am Ende, dass er eben nicht in Ruhestand gehen wird, sondern doch weitermachen wird. Also da hat er sich schon in sein Schicksal ergeben, ohne es zu wissen, dass es sein Schicksal sein wird. Finde ich auch sehr interessant. Ist ja auch durchaus interessant, wenn man sich mal mit dem Hintergrund der sieben Todsünden den Film anschaut, dann könnte man natürlich auch überlegen, ob Brad Pitt nicht eher der Hochmut ist, anstatt der Zorn.
Ja.
Der Captain ist natürlich auch gut. Wie er einfach beiden verweigert, was sie haben wollen.
Ja, es ist auch cool, dass der Captain auch dann so ausfällig spricht, so, ne? Ja, sie müssen das mit dem Fettwanst ins Reine bringen.
Und jetzt sind wir am Dienstag schon. Und da haben wir den berühmten Anwalt. Und wir sehen, es regnet immer noch. Ist natürlich auch sehr schön, dieser Wasserfall sozusagen, der da diese Scheiben runterprasselt. Und das ist natürlich aber auch interessant, ne, dass, dass Mills, der Somerset der Ansicht ist, dass er den Fall mit dem ermordeten übergewichtigen Mann noch nicht gewachsen ist. Und dann gibt ihm der Captain diesen Fall, der ja ungleich schwieriger ist, weil er eben so öffentlich ist und so von der Presse auch begutachtet wird und ja auch gleich die Staatsanwaltschaft da einhakt und sagt, hier, also da werden wir unsere besten Leute drauf ansetzen und so. Ne, also das ist ja viel, viel mehr, also das ist ja nochmal nicht nur das Gegenteil von dem, also das ist ja wirklich das komplette Gegenteil von dem, was Somerset sagt, sondern er gibt ihm ja wirklich den allerschwerstmöglichen Fall, den er wahrscheinlich gerade geben kann in dem Moment. Vor allen Dingen, wenn man ja bedenkt, dass, gut, man könnte jetzt natürlich so argumentieren, Mills ist neu und hat noch nie jemanden verhaftet, den der Anwalt da rausgeboxt hat. Und hat deswegen vielleicht am wenigsten, oder kann am neutralsten an diesen Fall rangehen. Das könnte man vielleicht noch sagen.
Ja, oder die anderen haben einfach schon zu viel Erfahrung damit, dass sie nirgends mit reingezogen werden wollen. Und deshalb denken sie sich, ach komm, dann soll es der Neue machen.
Ja gut, das entscheiden ja nicht die, das entscheidet ja der Captain letzten Endes, wer welchen Fall. Das, also du kannst dich zwar um Fälle bewerben, glaube ich, aber ich glaube nicht, dass du sagen kannst, ach nö, den will ich nicht übernehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so funktioniert bei der Polizei. Nein, also am ehesten könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das dann der Hintergrund ist. So, und jetzt sehen wir als erstes die Gier. Aber das können wir so am ehesten vorstellen, dass das halt der Hintergrund für diese Entscheidung ist, dass man sagt so, ey, der hat noch keine Erfahrung mit diesem Anwalt gehabt, der kann da vielleicht am neutralsten reingehen. Es ist natürlich auch sehr schön, dass dass der Name schon abgekratzt wird vom Schild. Und dass Somerset hier mit dieser elektrischen Schreibmaschine schreibt, die ja auch schon Mitte der 90er eher veraltet sein dürfte. So, und das ist ja auch ganz interessant, dass er bei der Habsucht anfängt, aufmerksam zu werden.
Und das ist eigentlich auch eine coole Wendung, ne? Das war ja so ein Hinweis darauf, dass er noch nicht loslassen werden kann.
Ja.
Indem er den Mitarbeiter,
dass er jetzt der
das Schild, genau, das Schild abkratzen, dass er das damit aufhören soll. Ist auch schön, wir sehen hier hinten links ja die Dartscheibe, die er ja auch zu Hause hat, ne?
Ja. Es ist interessant, auch wenn man sich so das hört, was Somerset so erzählt, die haben durch, da gibt es durchaus gewisse Parallelen zwischen ihm und John Doe, wenn man ehrlich ist. Also beide verzweifeln ja im Prinzip an dieser Welt, wie sie ist. Nur John Doe ist halt der Ansicht, man muss etwas dagegen tun und sucht sich halt willkürlich Leute aus nach seiner eigenen Philosophie, die dafür büßen müssen jetzt. Und Somerset, ja, gibt im Prinzip auf und macht einfach weiter und versucht halt jeden Tag ein kleines Stück die Welt besser zu machen. Mhm. Ja, mit dem Captain, Wissen, dass es nicht funktionieren wird.
Der Captain sagt ja auch auf seine seinen Satz, also Somerset sagt ja hier, ich verstehe die Welt nicht mehr, und dann sagt der Captain, sie war schon immer so. Ne, das ist ja auch, also dieser Satz, sie war schon immer so, ist ja auch ein Satz der Resignation.
Ja, ich würde sogar eher sagen, eher der Akzeptanz so. Ne? So, ach, so schlimm ist das doch nicht. Das war doch schon immer so. Jetzt stelle ich nicht so an. Das war auch so, als ob du, als du mit der als du bei der Polizei angefangen hast, war es auch nicht besser. So nachdem, so interpretiere ich den Satz eher.
Na, er guckt in den Kühlschrank. Und er entdeckt auf dem Boden
Marken, die Kratzspuren, die der, die da drin waren. Das ist eigentlich auch interessant gedacht von John Doe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so, ich glaube, da hat er aber auch Glück gehabt, dass er da an den richtigen Polizisten bei dem Fall gekommen ist.
Also. Das habe ich auch gedacht. Jetzt haben wir hier die Maßlosigkeit und
die Völlerei ist ja, glaube ich, eher die klassische.
Ja, genau, ja.
Man hat übrigens ganz bewusst diese ganzen Aktenberge auf die Tische, auf die Schreibtische gestellt für diese Szenen, weil man auch zeigen wollte, dass die Polizei quasi dem Verbrechen nicht mehr hinterherkommt in dieser Stadt. Das ist also, passt ja auch zu diesem, zur Trostlosigkeit der ganzen Films, der ganzen Stimmung. Das war übrigens auch ein Grund, weshalb Guillermo del Toro wohl die Regie abgelehnt hat. Ist natürlich durchaus interessant, dass er beim Nightbread, also Mills, anschaut.
Ja, da haben wir es. Wir können noch mit 5 weiteren Morden rechnen, weil Somerset gerade die 7 Todsünden aufgezählt hat.
Genau. Die übrigens der Regisseur des Drehbuchs selber erstmal recherchieren musste, was die eigentlich alle sind. Die konnte, die wusste er nicht aus dem Kopf.
Ja, man sieht hier ja sogar schon bei Somerset in der Wohnung ein paar gepackte Kisten, ne?
Vor allen Dingen ist die auch nicht gerade klein, die Wohnung, ne?
Nee.
Dafür, dass er da alleine lebt in so einer Großstadt mit einem Detective-Gehalt. So, und jetzt sehen wir das. Jetzt sehen wir im Prinzip wieder einen Mord da. Oder eine. Oder eine Gewalttat, sagen wir es mal so. Das ist natürlich auch schön.
Ja, mit den Sirenen auch so im Hintergrund. Ja.
So, jetzt sind wir in der Bibliothek.
Ja, das muss man natürlich auch sagen, das ist schön bei Filmen aus dieser Zeit, dass du für Recherche noch in solche Bibliothek Orte hast. Ja, genau. Also ich meine, das ist ja filmisch auch. Guck mal, hier sieht diese ganzen grünen Lampen.
Ja.
Er ist da alleine, es ist nachts. Die Sicherheitsleute sind oben. Ich finde, Somerset hatte auch immer so ein bisschen so eine, ja, weiß nicht, er ist wie so ein bisschen, auch so ein bisschen ein Prediger, ne?
Ja, ich finde, er hat manchmal so, manchmal hat man das Gefühl, er steht so an der Seitenlinie und kommentiert das Ganze eher, als dass er da wirklich Teil ist.
Ja, finde ich eine gute Beobachtung.
Aber das, da können wir ja am Ende nochmal drüber reden, ob das nicht dann für seine Figur dann eben auch ein Problem wird innerhalb dieser Handlung.
Ja, vor allen Dingen kommt mir jetzt gerade, er erzählt ja irgendwann, dass er noch nie einen Schuss abgesetzt hat, ne? Mhm. Also er musste, glaube ich, nur die Waffe mal ziehen, aber geschossen hat er nicht. Und das macht er ja, um am Ende diesen Zulieferer anzuhalten. Da schießt er einmal in die Luft.
Ja, man hat übrigens für diese Szene bewusst auch gesagt, so er nimmt jetzt auch die alten Folianten und die alten Ausgaben und nicht die neuen, um das Alter dieser Werke zu unterstreichen. Mhm. Dass man das Gefühl hat, okay, das sind, ne, dass auch jeder weiß, das sind historische Schriften, die da analysiert wurden und nicht, und nicht irgendwie das, was irgendwie jemand vor 2 Jahren mal verfasst hat. Finde ich, sieht aber auch interessanter aus, wenn er da diese Folianten.
Ja, das meine ich auch mit dem dem Filmischen. Also was auch, sag ich mal, ich hatte das ja eingangs gesagt, dass ich toll finde, dass dieser Film so, ich sag mal, top gemacht ist, weil wir natürlich auch keinerlei Herausforderungen haben, irgendwie mit Smartphones oder an Computern oder irgendwie, ja gut, so haben. Das, ne?
Ja gut, also Smartphones gab es ja sowieso nicht.
Genau, aber auch dieses am Computer, sag ich mal, ne, das ist halt auch zum Glück nicht etwas. Wobei,
also ich sag mal so, das wäre sowieso was. Ich glaube, das wäre aber auch dann so eine Frage. Ich glaube, wenn der Film heute gedreht würde, dann wäre Somerset auch ein Typ, der trotzdem in die Bibliothek gehen würde, auch heute. Weil er lieber die Seiten liest, anstatt den Bildschirm. Und ne, Mills wäre wahrscheinlich dann eher derjenige, der sich das dann schnell runterladen würde. Und dann das E-Book lesen würde oder so.
Ja.
Übrigens generell auch eine sehr schöne Montage hier, diese Rechercheszenen.
Ja. Jetzt haben wir Tracy.
Vor allen Dingen haben wir auch nur Tracys Kopf gesehen. Auch das glaubt er denen nicht mal, dass er ihnen wirklich fehlt. Weil sich auch mal überlegt, dass er die ganze Nacht offenkundig da durcharbeitet.
Ja, gut, aber was soll er zu Hause, ne?
Ja, ich weiß nicht. Irgendwann mal wäre er schlafen vielleicht ganz praktisch. Und ja, Mittwoch. Das war das, was ich meinte, wo mir das gestern beim Sehen aufgefallen ist. Ne? Jetzt ist er schon 3 Tage, es regnet seit 3 Tagen durch und er hat noch immer nicht mal die Idee gehabt, sich vielleicht mal eine Mütze zu kaufen oder so.
Ja, ja, ja.
Für $5 oder sowas. Aber gut, er musste sich ja auch Bücher kaufen. Man sieht, wie er da verzweifelt an irgendwelchen altenglischen Übersetzungen. Ja. Da frage ich mich, ob das gewollt war oder ob das einfach nur gut gespielt war von Brad Pitt, dass das Buch vom Lenkrad wieder zurückfliegt und er es dann nochmal wegschmeißt. Mhm. Aber das finde ich auch richtig gut gemacht. Und dann die schönen Reklam-Lektüre-Schlüssel,
ja.
Die wir auch alle fürs Deutsch-Abi gebraucht haben. Und er ist bereits als neuer Detective eingetragen. Wenn wir gerade die Szene mit den beiden haben, kannst du dir vorstellen, die Szene nicht mit Morgan Freeman und Brad Pitt, sondern mit Al Pacino und Denzel Washington? War nämlich auch mal eine Idee wohl.
Nee, ich glaube nicht. Also ich finde die Kombi eigentlich ziemlich gut. Weil Morgan Freeman, der verkörpert ja auch so eine Altersweisheit, ne?
Ja. Das stimmt.
Und Brad Pitt, natürlich schon eher auch dieser Draufgänger-Typ, ne? Mhm.
Wobei das ja eigentlich zu der Zeit gar nicht so war. Das war ja so nach Legenden der Leidenschaft und solche Sachen und aus der Mitte entspringt ein Fluss. Mhm. Da war es auch ein Grund, warum er den Film übrigens angenommen hat, um da so ein bisschen rauszukommen aus dieser Ecke. Und Interview mit einem Vampir ist, glaube ich. Aber ja, also ich finde, Al Pacino hätte zum Beispiel überhaupt nicht diesen weisen alten Mann spielen können, finde ich auch. Und für Mills sollen wohl auch noch Kevin Costner im Gespräch gewesen sein. Mhm. Kann ich mir aber auch nur sehr, sehr wenig vorstellen. Wenn du mich fragst. Mhm. Und Sylvester Stallone soll ebenfalls für Mills vorgeschlagen worden sein.
Ja, ja. Was würdest du denn sagen? Also hier haben wir ja den ersten Kontakt zwischen Tracy und Somerset, ne?
Ja.
Also das baut sich ja so auf mit der Zeit. Und Somerset ist ja dann quasi auch der, wenn man so will, der Letzte, der sie sieht. In einem Paket zumindest.
Achso, ja, okay.
Ja, also ja, ja.
Aber ich glaube, er kann sogar auch der Letzte sein, der sie lebend sieht, kann das sein?
Das eben, genau.
Vor John Doe? Mhm. Aber ist ja auch egal, ja. Deine Frage war jetzt was genau nochmal?
Entschuldigung. Ja, genau, Eva, wie würdest du diese Beziehung, wobei, das ist ja eigentlich auch so, wir lernen ja Tracy eigentlich auch nur mithilfe von Somerset kennen, ne?
Ja. Gut, man muss natürlich auch sagen, sie muss sich ihrem Mann ja nicht mehr vorstellen, aber ja. Übrigens, bevor wir darauf nochmal kurz eingehen, das Apartment-Nummer ist 5A, Zorn ist die fünfte Todsünde.
Ah, ja, okay.
Der Auflistung. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, Somerset ist für Tracy einfach so eine Art, um Hilfe zu rufen. Ne? Jemand. Also ich glaube nicht, dass sie wirklich glücklich ist in ihrem Leben.
Nee, das ja, also erfahren wir ja auch in dem Gespräch dann später.
Also, das ist nur Mills sieht das halt in der Form nicht, weil er zu egozentrisch ist oder vielleicht auch einfach auch nicht empathisch genug ist. Während hingegen Somerset das ja, glaube ich, relativ schnell schon merkt. Ich meine, das sieht man ja auch schon allein daran, ne? Die kommen jetzt gerade von einem relativ langen Arbeitstag heim. Und das macht Mills als erstes, er rennt erstmal zu seinen Kötern.
Ja, stimmt.
Ja. Und ist da jetzt auch schon mehrere Minuten lang mit denen. Er ist der lustigste Kerl, dem ich je begegnet bin. Also das sind eben alles so Sachen, wo man dann wo man dann eben auch sieht, wie diese Beziehung eigentlich ja fast gefühlt gar nicht existent ist. Ne? Also ich glaube, für Mills ist sie einfach nur so ein Anhängsel, was man halt braucht, um so in der Gesellschaft entsprechend wahrgenommen zu werden in dem Job, den er sein möchte. Aber weiß ich nicht, ob das wirklich eine liebevolle Beziehung ist, das glaube ich weniger. Ja, immerhin hat er eine gewisse Selbstironie, ja?
Ja, genau. Ich finde dieses Spiel mit der Serviette finde ich irgendwie ziemlich cool, weil er sich irgendwie so ein bisschen die Hand verbindet, ne?
Ja, was ja so ein bisschen Foreshadowing ist, was später passiert mit Brad Pitt, ne? Na, gewissen Zeitstufe ab. Jetzt haben wir den Zug. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde das fast eine Spur zu heftig.
Ja, man denkt erst so, das ist Erdbeben oder so.
auch schön, wie sie da vom Makler da über den Tisch gezogen wurden. Ja. Denzel Washington hat übrigens die Rolle nicht angenommen, weil ihm der Film zu düster war.
Also das empfinde ich gar nicht irgendwie so. Also natürlich trostlos, klar. Aber so richtig düster. Ja, natürlich, er ist düster, aber zu düster.
Ja, der Film ist doch, also der Film ist doch wirklich ohne jegliche, wie soll ich sagen, ohne jegliche Hoffnung.
Ja.
Der Film ist ja wirklich.
Aber zum Beispiel jetzt, Tracy hat die beiden ja jetzt quasi zusammengefügt. Also jetzt sitzen sie da im Wohnzimmer und sprechen über den Fall. Und haben sogar Akten dabei, ne?
Ja, aber wir wissen ja, am Ende des Tages bringt es nichts.
Ja, okay, das stimmt schon.
Also sie können nicht einen der Morde verhindern. Sie ermitteln die ganze Zeit darum, sie können nicht einen der Morde verhindern. Und am Ende sagt ja John Doe auch, ja, ich bin ja nur hier, weil ich mich selber gestellt habe und so. Ne? Und sie werden ja sogar auch noch Teil seines Spiels.
Ja.
Das kommt ja auch noch hinzu.
Ja,
am Ende sorgt er ja dafür, dass Mills zum Mörder wird. Indem er ihn umbringt.
Ja.
Aber das ist natürlich auch sehr heftig, auch diese Morde, wenn man sich da. Übrigens, viele Leute glauben ja, oder haben den Film als brutaler in Erinnerung, als er ist. Das ist wahrscheinlich so eine Art Mandela-Effekt. Oder so eine Art Autosuggestion. Weil wir sehen ja relativ wenig eigentlich von den ganz grausamen Szenen, wenn man ehrlich ist. Auch das sehen wir jetzt ja nur. Seine Leiche haben wir ja gar nicht gesehen. Die sehen wir ja nur auf diesen Schwarz-Weiß-Fotos. Und das Gleiche ja auch später dann bei der Frau, die sich das Gesicht aufschneiden muss, oder die das Gesicht aufgeschnitten hat, so muss ich sagen. Da sieht man, die sieht man ja nicht. Man sieht die Prostituierte kaum, wie sie da aufgeschlitzt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen waren jetzt so aus dem Stegreif, aber also man sieht relativ wenig.
Also ich sag mal so, was ich wirklich sehr, sehr grausam finde, ist, jetzt weiß ich gerade wieder nicht, Trägheit, genau, bei Trägheit.
Ach so, ja, das sieht man expliziter, da hast du recht, aber der ist noch nicht gut zu dem Zeitpunkt.
Richtig, und das, also dass die halt dann doch noch lebt, das finde ich halt, sehr heftig. Vor allem, wenn man dann noch erfährt, dass die Person da schon ein Jahr liegt, ne?
Gab übrigens in den Original-Drehbuchentwürfen noch irgendwie so eine kleinwüchsige Frau, die Teil des forensischen Teams ist, also der KTU, und die quasi nach den Morden immer dabei wäre und irgendwie die ganze Zeit mit Schimpfworten um sich schlagen würde.
Aha, okay.
So ein bisschen muss ich irgendwie so ein bisschen an den Münster-Tatort denken.
Ja.
Aber,
Albrecht. Aber ja.
Aber in den Film hätte es nicht reingepasst.
Nee, genau, richtig.
Das wäre zu.
Vor allem, so offene Wut und Schimpfung ist ja immer noch sozusagen weniger trostlos als Leute, die einfach nur noch so stillen Sarkasmus machen, ne? So ein bisschen wie Somerset. Das ist ja sozusagen noch die härtere Stufe von dieser Trostlosigkeit. Deswegen hätte das nicht gepasst.
Nicolas Cage war übrigens auch noch jemand, der für Mills im Gespräch war. Und Gene Hackman war durchaus auch jemand, dem man wohl Somerset angeboten hat, aber der hatte wohl kein Interesse an den ganzen Nachtdrehs und hat dann deswegen abgelehnt.
Okay. Ja, wir sehen ja auch hier so, jetzt schon, ja, Tracy scheint auch immer quasi, wir kennen sie ja eigentlich bisher nur zu Hause, ne? Wir haben sie, glaube ich, noch nie irgendwo anders gesehen bisher, ne?
Wir sehen sie ja auch eigentlich nur einmal, dann, wenn die sich da in dem Café treffen.
Genau.
Und wieder regnet's.
Du hast recht. Also irgendwie...
Was denn?
Ich habe das, dass es dauernd regnet. Das habe ich gar nicht mehr so im Kopf. Also das fällt
ja, weil das wird halt immer so ein bisschen durch das Finale überschrieben, weil das eben ja. in so einer gefühlt kurz vor der Wüste spielt. Aber, ja, ja, ja. Aber grundsätzlich ist das halt so, dass da eben, da streicht auch diese Trostlosigkeit dieser Stadt.
Mhm.
Und das erste Mal, dass Sonnenschein kommt, das soll die Szene sein, in der man John Doe das erste Mal sieht. Da müssen wir mal drauf aufpassen gleich.
Mhm. Mhm.
Ja, und David Fincher hätte den Film beinahe auch nicht gedreht, weil er, als er das Drehbuch das erste Mal gelesen hat, gedacht hat, das wird so ein generischer Buddy-Cop-Film.
Ja, okay. Ja, aber das ist es ja wirklich nicht.
Nee. Also da frage ich mich aber auch, wie dieser Drehbuchentwurf ausgesehen haben muss, weil selbst vom Drehbuch her kann ich mir das fast nicht vorstellen. Mhm. Das ist ja kein Buddy, also ne, so.
Mhm.
Dafür hat der Film ja weder genug Action noch Comedy, was ja eigentlich so die beiden klassischen Buddy-Cop-Elemente sind.
So, jetzt ist aufgefallen, dass das Bild falsch rum ist.
Ja.
Und gleich kommt auch das Messer wieder von Somerset zum Einsatz.
Mhm. Stimmt, ja. Jetzt sehen Sie, dass er das Bild sogar neu verschraubt hat, quasi.
Mhm.
Mein Taschenmesser. Ich weiß
nicht, kennst du dich mit deiner Expertise aus, wie schlimm das ist, dass er da hinten diese Verpackung abmacht?
Das ist ja nichts Teil des Bildes, ne? Das ist ja nur Teil des Keilrahmens.
Ja.
Also das ist jetzt nicht so wild. Zumal es ja durchaus möglich ist, dass das im Original gar nicht vorhanden war und nur John Doe das draufgepackt hat.
Ah, okay.
Für seine Spielchen. Also das, was John Doe gemacht hat, ist auf jeden Fall schlimmer, da, wenn er die Schrauben rausgedreht und neu reingedreht hat.
Mhm. Mhm.
Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Ja, okay.
Ja, und
Somerset hat
Fingerabdrücke.
Genau die richtige, den richtigen Riecher. So, und die Spurensicherung geht dann nochmal großflächiger ran.
Ich frage mich, ob die Frau, die wir da gerade gesehen haben, die da dieses Schwarzlicht hat, ob das noch so ein letzter... ob das noch so ein letztes Verbleibsel von dieser einen Rolle war, wo wir gerade gesprochen haben.
Mhm.
So. So, das, was Herr, was Mills da gerade erwähnt hat, diese möglichen Motive, das sind übrigens Anspielungen auf echte Fälle. Also Jodie Foster, das ist auf John Hinckley Jr., der ein erfolgloses Attentat auf Reagan gemacht hat, damit Jodie Foster auf ihn aufmerksam wird.
Mhm.
Und das mit dem Hund ist vom Son of Sam, das war ein Serienmörder in New York in den 70ern, der behauptet hat, die Morde wurden ihm aufgetragen vom Hund seines Nachbarn, der besessen war.
Ah ja, ja.
Also das sind Anspielungen auf echte Mordfälle.
Mhm.
Oder Mordversuche.
Ja, hier diese Worte von Somerset wie, da haben wir die Sinnlosigkeit oder die Perspektivlosigkeit wieder, ne? Mhm.
Ja. Ja, Robert Duvall und Harrison Ford sollen wohl auch Kandidaten gewesen sein für Somerset. Mhm. Also Harrison Ford kann ich mir durchaus auch gut vorstellen, noch in so einer Rolle. Mhm.
Ja, und hier, ich glaube, das war so ein bisschen, da war Mills mal ein bisschen, also seine Art war gut, weil er Somerset sozusagen ja gesagt hat, hier, sie haben doch jetzt auch ein bisschen Feuer gefangen an dem Fall, ne? Mhm.
Schön auch, wie die beiden da wirklich so gemeinsam auf dem Sofa eingepennt sind.
Ja, ja, genau. Mhm.
Da. So. Ah, John C. McGinley. Mhm. Der ist ja dann später mit Scrubs auch nochmal ein bisschen bekannter geworden. Generell eigentlich nicht schlecht besetzt der Film auch mal wieder, ne? Mit, mhm. Also mit den beiden Hauptdarstellern natürlich, mit Ali Ermi, mhm. mit gut, Kevin Spacey ist natürlich jetzt heute kein A-List-Star mehr aus bekannten Gründen, aber damals war das ja noch nicht so bekannt.
Ja, aber auch jetzt mal davon abgesehen, würde ich auch sagen, dass er eigentlich für den John Doe ziemlich gut besetzt ist, ne? Mhm. Weil er diesen Wahnsinn irgendwie so gut rüberbringt. Mhm.
Dreimal hat er die Waffe gezogen. Mhm. Guck. Aber es ist natürlich auch interessant, ne, dass die beiden quasi, der eine hat noch nie geschossen, der andere hat einmal geschossen. Ne? Mhm. Das sind ja auch bestimmt, Freeman sagt, er ist 30 Jahre im Dienst, Brad Pitt ist, Mills dürfte ja auch bestimmt schon 5 bis 10 Jahre im Dienst sein.
Ne, ja, ich glaube, er sagt doch so, irgendwo, er ist 5 Jahre schon bei der Mordkommission oder
so. Dann lass ihn 10 Jahre dann im Dienst sein insgesamt.
Ja.
Das sind also 40 Jahre Polizeierfahrung, die nur ein einziges Mal geschossen haben zusammen. Mhm. Auch, obwohl sie eben in dieser Großstadt zum Teil auch jetzt mhm. operieren. Mhm.
Ja, wir haben eben ja auch erfahren, dass die Opfer doch irgendwie auch eine Verbindung haben.
Zumindest 2, ja. Ob alle jetzt,
ich glaube, genau, alle haben nicht. Keine.
Was natürlich eine Frage aufwirft, ist das reiner Zufall gewesen oder ist vielleicht, weil er ja offenkundig ja schon 1 Jahr an ihm hier dran ist, ist das vielleicht quasi, ist er darüber auf den Gold gestoßen?
Ja, genau. Ja, kann sein, ja. So, die Person da im Flur überprüfen sie auch gar nicht oder so, ne?
Nee. Weil sie ja auch nicht damit rechnen, dass sie denken ja, sie haben ja, sie wissen ja nicht, dass das ein Opfer ist noch. Sie denken ja, er ist der Täter. Mhm. So, jetzt kommt der Rambock.
Ja, der Kommentar war auch gut, die stehen auf sowas. So, die Wohnung wird gestürmt. Mhm. Ist aber eigentlich auch eine große Wohnung, ne?
Ja. Gut, ich meine, sie ist zwar unheimlich abgeranzt, aber du hast schon recht, das ist ein ganz schön großes Apartment. Das, diese Duftbäume, das waren übrigens wohl Geschenke fürs Product Placement.
Ah, okay, ja. Sehr gut.
Ja, finde ich auch immer sehr gut, wenn man das so damit umgeht.
Das hat irgendwie so einen etwas ironischen Touch, ne?
Ja, es ist vor allen Dingen erstmal ein ausgestreckter Mittelfinger in Richtung der ganzen Abteilungen, die. Sondern das ist natürlich schon sehr heftig. Das ist eigentlich so die expliziteste Szene.
Genau, das meine ich.
14 Stunden Make-up übrigens. Also der Typ hat schon gewusst, wie lange man liegt. Und der Schauspieler, der hat beim Casting 96 Pfund gewogen. Und dann hat ihm David Fincher so aus Spaß gesagt, so, dann musst du aber noch ein bisschen abnehmen für die Rolle. Und dann ist er wirklich dann zu den Dreharbeiten mit 90 Pfund angekommen.
Boah, ja.
Trägheit.
Aber ich finde das mit den Duftbäumen eigentlich ziemlich gut.
Meinst du, die würden in der Situation wirklich was bringen?
Naja, es ist ja auch irgendwie so, anstatt einfach mal sauber zu machen oder zu lüften, ne, sprüht man einfach so einen Duft da rein. So, weißt du, so.
Aber ich meine, das macht John Doe ja absichtlich, damit man das nicht so früh merkt.
Genau. Er muss ja schon. So, das ist halt jetzt auch. Ein gruseliges Erwachen.
So, angeblich haben die Leute, die Schauspieler von dem SWAT-Team nicht gewusst, dass der noch am Leben ist und sich dann bewegen wird.
Ah, das ist ja gut.
Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich stimmen wird. Weil.
Aber ich finde, die Geschichte ist gut.
Ja. Weil die lesen doch auch das Drehbuch für die Szene. Ich weiß es nicht, aber gut. Ja, aber auch das, ne, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass John Doe auf jeden Fall sehr sadistische Ader hat, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, unabhängig davon, er könnte sie ja einfach auch nur umbringen als Bestrafung.
Richtig. Und vor allen Dingen auch wichtig, das wissen wir jetzt ja nicht, wir spoilern ja immer auch, ne, wir haben jetzt den ersten Auftritt von John Doe.
Genau.
Aber es ist auch cool gedreht, dass wir ihn nicht richtig erkennen, ne?
Ja, wobei ich mir auch die Frage stelle, ist das der Moment, in dem er ihn als Zornopfer
auswählt? Ja, gute Idee.
Ist es das der?
Mhm.
Weil er kann ja noch nicht so viel über ihn wissen eigentlich. Er kann ja nicht wissen, dass der zufälligerweise jetzt dann an dem Tag, an dem sein erstes Opfer gefunden wird, dahin versetzt wird.
Ja.
Das ist natürlich auch nochmal so ein böses Ding. Ne? Der kann also nicht mehr sprechen. Also man fragt sich ja, was ist das eigentlich für ein vegetativer Zustand inzwischen, in dem diese Person ist. Also der Schein kann er hoffentlich vielleicht, also man hofft ja eigentlich schon, dass er wenigstens, dass das Gehirn dann, wie der Arzt sagte, schon so mus ist, dass er vielleicht nicht mal mehr Schmerzen spüren kann.
Ja. Jetzt haben wir Tracy wieder am Telefon, die Somerset anruft.
Die ja in gewisser Weise um Hilfe ruft natürlich, ohne dass es so explizit gesagt wird.
Ja, auch das, dass Tracy Somerset anruft, während David unter der Dusche steht. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so...
Heimlich.
Heimlich, genau, ja.
Ja, durchaus denkbar, ja.
Ja.
Und ich sag mal so, man würde jetzt auch nicht unbedingt ausschließen, dass eine Figur wie Mills durchaus auch zur Eifersucht neigen würde in solchen Situationen.
Ja, vielleicht, ja. Ja, wobei, ich glaube, das ist sogar eher, so ein bisschen Eifersucht wäre vielleicht sogar gut für die Beziehung, weil David ja so ein bisschen an Tracy vorbeilebt. Ne?
Das heißt ja nicht, das heißt aber noch lange nicht, dass er es erlaubt, dass sie das tut.
Ja gut, ja natürlich, klar.
Also
ja.
Das glaube ich nicht. Nee, ich glaube, das wäre nur noch schlimmer für sie, wenn er auch noch eifersüchtig wäre.
Ja.
Oder Grund hätte, eifersüchtig zu sein, weil ich glaube, ein Typ wie er ist schnell eifersüchtig auf seine, wenn er das Gefühl hat, seine Frau macht nicht das, was er möchte.
Ja, aber ich würde auch sagen, David Mills ist einer, der sich seiner Frau nicht wirklich bewusst ist. Weißt du, was ich meine? So,
ja, ja, dass er sie als Anhängsel nimmt, aber das heißt noch lange nicht, genau, dass er nicht trotzdem ganz klar sagt, ach so, du bist meine Frau, du hast das, ja, was ich zu tun habe.
Ja, genau, ja, ja. Also, aber das muss ich sagen, den Eindruck habe ich irgendwie nicht. Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass David so ein, ich sag mal, ein toxischer Partner ist.
Na, da wäre ich nicht so sicher.
Jedenfalls versucht sich Tracy jetzt gegenüber Somerset zu öffnen. Also wir haben zum Beispiel auch erfahren, dass sie Lehrerin ist oder war. Hm. Und das ist zum Beispiel auch cool. Somerset hat direkt durchschaut, was los ist und fragt Tracy, warum sie ihm nicht sagen will, was wirklich los ist.
Gut,
und Tracy sagt jetzt, dass sie schwanger ist.
Gut, er ist natürlich aber auch 30 Jahre schon bei der Polizei. Ne?
Also, ja.
Wenn jemand wie er nicht sowas schnell rausfindet,
dann genau, ja,
wer sonst. Ne? Mhm. Und ich meine, wir haben ja auch nie Grund zum Zweifeln bei ihm, dass er ein guter Polizist ist. Ganz im Gegenteil, er hat zwar die 7 Todsünden noch nicht erkannt, aber er hat im Prinzip ja schon beim ersten Opfer erkannt, dass das eine Serie wird.
Ja, ja. Genau, die hatten ja auch beim ersten Opfer, da hatten sie ja auch noch nicht den Hinweis, ne?
Mhm. Ja, ja, aber er hat es halt schon vorher erkannt, dass das keine Einzeltat bleibt, sowas
in der Form. Und das sind ja eigentlich Sätze gerade. Wie kann ich ein Kind in diese, ja, schreckliche Welt setzen?
Ja.
Das sind ja extrem aktuelle Sätze.
Sind das nicht immer aktuelle Sätze?
Ja, natürlich, aber
weiß ich nicht, ob das jetzt aktueller, also es mag jetzt aktueller sein, ja, als Mitte der 90er, okay. Aber obwohl auch das nicht, also ich meine, wenn die Szene jetzt irgendwie in Zagreb oder in Sarajevo spielen würde in der Zeit, dann wäre es da auf jeden Fall das Schlimmstmögliche, was man sich vorstellen kann. Ne? Mitte der 90er. Mhm. Also von daher, ich weiß nicht, ob das so, ob wir da nicht auch ein Stück weit dann verklären, diese Zeit, weil sie halt bei uns nicht so schlimm war, aber woanders vielleicht deswegen nicht unbedingt besser war.
Ja gut, das stimmt. Aber jetzt so von meinem Gefühl und von meiner Wahrnehmung habe ich manchmal so den Eindruck, dass das auch etwas ist, was dem Film zumindest Aktualität auch gibt. Oder halt eine...
Ja, es ist zeitlos, sagen wir.
Ja, eine Immanenz vielleicht, ne?
Ja, also ich würde es eher als zeitlos sehen.
Ja. Ja, ja, okay, darauf kann ich mich gut einigen. So, jetzt geht der Pager los von Somerset. So, Tracy bedankt sich.
Ja, man hat das Gefühl, sie hat noch schon seit Jahren nicht mehr so gutes Gespräch gehabt.
Ja, ja. Ja, und sag mal ganz kurz, sind wir hier jetzt schon bei der, das letzte Mal, dass wir Tracy gesehen haben?
Das kann tatsächlich sein, ja.
Und vor allem, weil ich habe jetzt das Gefühl, jetzt habe ich Tracy kennengelernt erst, ne? Mhm. Ja, und vielleicht nutzen wir auch die Gelegenheit, während die hier auch in diesem Großraumbüro sitzen, ja, also nicht in ihrem Büro, sondern bei den anderen sozusagen.
Ja.
Wir sind ja eigentlich bei der Hälfte, wenn man mal den Abspann quasi
auch abzieht. Wir sind ziemlich genau bei der Hälfte, ja.
Genau.
Okay, also wir haben folgende Preise und Auszeichnungen. Bei den MTV Movie Awards 96 gab es den besten Film, bester Bösewicht wurde Kevin Spacey. begehrenswertester Mann wurde Brad Pitt und dann gab es noch eine Nominierung für das beste On-Screen-Duo für Pitt und Freeman. Da haben David Spade und Chris Farley in Tommy Boy gewonnen. Dann gab es bei den Empire Awards 97 den besten Film und Morgan Freeman wurde bester Hauptdarsteller. Bei den Saturn Awards 96 gab es das beste Make-up und das beste Writing. Nominierungen als bester Action-Abenteuerfilm, das wurde dann die üblichen Verdächtigen. Bester Hauptdarsteller war Morgan Freeman nominiert, der hat George Clooney für From Dusk Till Dawn gewonnen. Beste Regie war Fincher nominiert, der hat Catherine Bigelow für Strange Days gewonnen. Beste Musik hat auch die üblichen Verdächtigen gewonnen. Und Paltrow war als beste Nebendarstellerin nominiert, der hat Bonnie Hunt in Jumanji gewonnen. Mhm. Beim BAFTA 96 gab es eine Nominierung für das beste Originaldrehbuch, da hat die üblichen Verdächtigen gewonnen. Und bei den Oscars gab es nur eine Nominierung 96 für den besten Schnitt, da hat Apollo 13 gewonnen.
Ah ja.
Das war's.
Super, vielen Dank, Markus.
Ja, aber auch interessant, ich weiß nicht, ob hast du mal die üblichen Verdächtigen gesehen?
Ich bin mir gerade nicht sicher.
Aber auch interessant, dass in dem Jahr quasi zwei durchaus größere Krimi-Filme mit Kevin Spacey rausgekommen sind. Mhm. Bei üblichen Verdächtigen spielt er ja auch mit. Da ist er derjenige, ja, der verhört wird. So, jetzt wird irgendwas... Ja, guck, jetzt arbeitet er aber doch mit dem Computer.
Stimmt, ja.
Coupons, Coupons, Coupons. Mhm. Auch schön, wie Mills einzige Angst ist, dass sie bei... dass sie für die beiden ein Pärchen halten. Mhm.
So, jetzt packt Morgan Freeman, also Somerset, seine Connections aus, ne? Mhm.
Das wäre ja eigentlich mal die erste richtige Einarbeitung, wenn man ehrlich ist. Dass ja, er quasi seinen V-Mann oder seinen Spitzel da... übergibt.
Ja, vor allem auch das Coole ist, dass Somerset überhaupt nichts erklärt, sondern einfach nur die Info kriegt, so vor etwa einer Stunde.
Mhm. Auch schön, ne? Schön, ich wollte ihn eben einen reinhauen. Mhm.
Wie findest du eigentlich diese Erklärung, so aus heutiger Sicht?
Ja, aus heutiger Sicht ist sie natürlich überholt, weil das durch den Patriot Act tatsächlich legal ist. Mhm. Dass man diese Bücher, ne, dass man quasi im Zuge von Strafverfolgung eben auch die Bibliotheken anzapfen kann und den Leihverkehr der Bibliotheken anzapfen kann. Mhm. Aber, ne, also das ist quasi so ein Ding, das hat sich so ein bisschen überholt, weil das eben nicht mehr so konspirativ heute wäre, sondern die würden halt einfach beim Department of Homeland Security anfragen, nach sowas, oder beim FBI, weil die das sowieso hätten. Und weil es ist legal, sie müssten halt nur einen legalen Antrag stellen, das wäre alles legal. Mhm. Mhm. Aber du wolltest wahrscheinlich auf was ganz anderes hinaus.
Ja, ich finde allein, das wirkt ja hier noch so ein bisschen skandalös, ne? Und heute würde man sagen so, wer ist nicht irgendwo reingehackt, so ungefähr, ne? Man denkt ja immer so, ja, das ist...
Ja, damals war, zu der Zeit, wo sie das geschrieben und gedreht haben, war es halt illegal. Mhm. Aber inzwischen, nach 9/11, wurden halt die rechtlichen Grundlagen geschaffen, dass das nicht mehr illegal ist.
Ja, ja. Deswegen würde ich sagen, meinst du auch, das wäre sozusagen der Moment, wo man den Film am ältesten sieht? Also jetzt mal abgesehen von den Computern und den elektronischen Schreibmaschinen?
Ja, sicherlich. Klar, das ist halt ein Ding, was überholt ist heute. Das ist so. Aber das konnte man halt, aber konnte ja jetzt keiner wissen damals.
Nee, genau. Ja, ja. Mhm. So, jetzt haben wir John Doe, ne? Den Namen haben wir gefunden.
John Doe ist natürlich Label, ne? So wie Nominandum oder wie Max Mustermann, ne? Was man halt. Also John Doe ist halt, nutzt man eigentlich bei der Polizei auch gerne, wenn man halt nicht weiß, wie, wie der Verdächtige oder das Opfer heißt. Und das ist so natürlich
ein Platzhalter
dann auch so
einfach, ne?
Genau, ein Platzhalter. Und das ist natürlich dann auch nochmal so ein Spiel, was er mit denen spielt, dass er sich selber diesen Namen gibt, damit sie eben nicht mehr kriegen, um ihn zu
können. Haben wir eigentlich den richtigen Namen jemals gehört?
Nein. Die Figur heißt auch, also im Abspann und im Drehbuch heißt die Figur John Doe.
Okay, ja. So, das ist jetzt auch schön, dieses, dass wir ihn sehen. Mhm. Und jetzt würde ich sagen, haben wir ja die erste so, ich sag mal, Action-Sequenz, oder?
Ich würde sogar fast sagen, vielleicht sogar die einzige.
Ja, weil guck mal, wir haben hier Handkamera.
Ja. Übrigens, ganz bewusst hat man für Freeman und Pitt Handkamera und für Kevin Spacey dann Steadicam genutzt.
Ah ja, ja. Und Somerset war das erste Mal so in Sorge, ne? Dieses Mills, wie er ihm hinterherruft.
Also die erste Gefühlsregung quasi.
Ja,
obwohl das stimmt. Ja, ne, Gefühlsregung stimmt nicht. Er lacht ja irgendwann, wo er bei den beiden zum Essen ist, lacht er ja auch.
Ja, aber das könnte doch so aus Höflichkeit auch sein, ne?
Nee. Das ist, der lacht ja darüber, weil sie sich haben vom Dingens über den Tisch ziehen lassen. Das ist ja kein höfliches Lachen, wenn du über das Missgeschick der anderen lachst. Ja, und bei dieser Verfolgungsszene gab es dann die Problematik, dass Brad Pitt sich tatsächlich verletzt hat und irgendwie die Hand oder der Arm irgendwie durch eine Windschutzscheibe gefallen ist irgendwann. Und jetzt war es nicht ganz so schlimm, weil man sowieso wohl eine Verletzung grundsätzlich hatte in dem Drehbuch. Also es war jetzt, die musste man dann wahrscheinlich nur so ein bisschen anpassen noch. Nur das Problem war, dass der Film natürlich nicht chronologisch gedreht war. Und dementsprechend man so ein paar vorherige Szenen, da muss es so ein paar Szenen geben, wo Brad Pitt halt die Hand eher in der Hosentasche hat oder so, da man die nicht so gut sieht.
Okay, ja, ja.
Dass man die halt quasi dann so gedreht hat, um das zu kaschieren. Aber das muss wohl eine ganz schön kräftige Verletzung gewesen sein, weil also es gibt die Erwähnung, dass David Fincher wohl grün angelaufen ist, als er die Gesichtsfarbe verloren hat, als er die Verletzung gesehen hat von Brad Pitt und dass da wohl auch durchaus wohl der Knochen zu sehen gewesen sein soll.
Okay, ja. Aber es ist eigentlich auch eine ziemlich, gute Verfolgungsjagd.
Ja, ne? Weil Brad Pitt hat immer gehasst, wenn er Verfolgungsjagden hat, wo der Verfolger weiß, wo das Opfer hingeht. Der Verfolgte hingeht, meine ich.
Ja.
Und deswegen fand er die Szene so toll.
Ja.
Und wir sehen ja bis jetzt immer noch nicht, dass es sich um Kevin Spacey handelt.
Genau.
Als Publikum.
Ja. Richtig. Wir haben nur den Hut, den haben wir ja wieder gehabt. Also wie bei dem Fotografen, ne? Bei dem Reporter.
Vor allen Dingen im Original, ich weiß jetzt nicht genau, ob er seine Stimme verstellt da als Fotograf. Also in der Synchro ist es natürlich noch mal verschleierter, weil im Original hörst du ja trotzdem Kevin Spaceys Stimme da, wenn Brad Pitt anmacht.
Genau.
Und in der Synchro ist es zwar auch sein Synchronsprecher, Till Hagen, aber der kann natürlich auch für jemand anderen besetzt worden sein einfach. Ne? Also das nicht so ganz... Ja. Kannst natürlich nicht, ne? Also die Synchro verschleiert ist sogar interessanterweise noch ein bisschen stärker, obwohl sie ja den richtigen Sprecher in Anführungsstrichen genommen haben.
Ich weiß gar nicht, haben die, weißt du zufällig, ob die damals mit Kevin Spacey auch geworben haben?
Nein.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee.
Ja, gut, ja.
Deswegen taucht er ja nicht mal ab. Also das war wohl Kevin Spacey sogar ganz recht, dass er dann auch so diese ganzen PR-Auftritte nicht absolvieren musste. Aber die haben gar nicht mit ihm beworben.
Ja, okay.
Also das war für diejenigen, die den Film damals am Anfang gesehen haben, muss das eine riesen Überraschung gewesen sein, dass Kevin Spacey da drin war.
Ja, aber es ist eigentlich auch gut für den Film, ne?
Ja, ja, klar. Es ist,
das ist natürlich auch cool, wie er hier an dem Truck, wo der Motor noch läuft, sozusagen jetzt vorbei muss. Und jetzt leider natürlich John Doe von oben mit, ja, weiß ich nicht, mit einer Metallstange oder einem Hammer oder...
Das ist wahrscheinlich dann jetzt das, was so sie irgendwie neu gedreht haben nach der Verletzung vielleicht, um das nochmal so ein bisschen besser zu zeigen.
Und jetzt auch die Waffe an den Kopf gedrückt bekommt.
Könnte ich mir vorstellen.
Im strömenden Regen.
Bitte? Ja.
Ne, also... Das ist natürlich schon hier hart, ne? Das ist eigentlich ein super Bild, ne? Mit der Unschärfe. Und würdest du sagen, John Doe hat hier schon Bewunderung für Mills entwickelt? Oder hatte die schon vorher gehabt?
Ja, spätestens jetzt, wo sie an seiner Tür stehen, ne?
Ja, hat genau.
Er sie ja. Ne? Ja. Weil er war ja offen, er war ja einkaufen gewesen, er war ja nicht darauf vorbereitet, dass die an seiner Wohnungstür stehen.
Und weißt du, was mir jetzt hier gerade nochmal auffällt? Das ist das erste Mal, wo Mills Wut dazu führt, dass er nicht auf Somerset hört. Ne? Also, du weißt, was ich meine, ne? Mit,
ich verstehe schon.
Dass er sozusagen, weil am Ende macht er das ja auch. Er hört nicht auf Somerset.
Ja, ich dachte mir nur gerade, wo Somerset gerade sagte, wir dürfen überhaupt nicht hier sein. Das ist natürlich auch interessant, wie die jetzt dann, weil die müssen ja jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, auch das ganze Wasser dicht zu kriegen.
Ja, ja.
Warum sie da sind. Ne? Wer auch einfach die Tür auftritt.
Ja.
Und das mit einem gebrochenen Arm, das muss man jetzt auch mal, das kann man tatsächlich auch anerkennen, dass er ganz gut in Form ist.
Ja. Ja, und
natürlich auch sehr schön, dieser Schnitt, ne? Was haben wir noch an Geld übrig? Und der Schnitt auf diese Zeugenaussage.
Genau. Und es ist aber auch cool, wie das funktioniert, ne? Also, dass er nur sagt, was haben wir denn noch an Geld? Und zack, jetzt haben wir es erledigt. Jetzt ist alles wieder.
Das ist ja die Magie des Schnitts.
Ja.
Aber das ist natürlich auch schön, dass Fincher uns für schlau genug hält, dass wir das verstehen, was da passiert ist. Und dass er nicht noch eine Szene zeigt, wo die jetzt irgendwie nochmal jemandem Geld geben, damit das noch klarer wird.
Und was ich auch noch ein schönes Detail finde, ist, dass von David die Taschenlampe so einen Wackelkontakt hat. Und das ja auch so ein bisschen seine Ungeduld und also ich meine, das provoziert ja unglaublich, ne? Sowas.
Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Es provoziert und das passt zu ihm ja ganz gut. Ich frage mich, ob das bewusst war oder ob das einfach ein Fehler war und man das dann sozusagen übernommen hat.
Weil das klingt wie etwas, was halt gut reingepasst hat.
Meinst du so auch aus Zufall?
Ja, ja, ja. Das ist ja das Gleiche, wie ich vorhin mal meinte, wo er das Buch da gegen das Lenkrad geschmissen hat. Ich glaube, sowas zu planen, dass das so funktioniert, dauert wahrscheinlich länger als das so Waldbilds-Lederladen.
Und da haben wir sozusagen schon das sind so Schreine, ne?
Das Lustopfer, ja. Das ist natürlich auch sehr komisch da unter Wasser, da schläft.
Wirklich. Ja. Ja. Und hier haben wir so eine Dunkelkammer.
Wobei eigentlich ist es das Badezimmer, ne?
Ja, das ja. Gesehen. Ja, ja. Stimmt. Also ohne jetzt noch mehr Details zu sehen, haben wir sehr gut den Eindruck, dass wir hier in der Wohnung eines Verrückten sind.
Ja, wobei man natürlich aufpassen muss, dass man ihn nicht unterschätzen darf. Deswegen, da so hat ja Mills auch recht. Somerset ja, auch recht.
Somerset, ne? Genau.
Der sagt genau. Das ist, er mag zwar verrückt sein, aber das heißt noch lange nicht. Da sehen wir gerade tatsächlich ein Foto von. Das sind natürlich auch noch Fotos von den Morden direkt, ne? Mhm.
Und hier die ganzen Notizbücher. Für was hast du gesagt? $15,000?
$15,000 hat das gekostet, die alle zu kaufen und voll zu schreiben. Und wahrscheinlich dann noch aus sich Sachen dafür zu überlegen.
Ja, also wobei ich mir auch natürlich denke, die haben jetzt natürlich nicht alle voll geschrieben, aber die sie halt
brauchen. Aber wie willst du denn sonst $15,000? Also ich glaube schon, so habe ich das schon verstanden. Ja.
Ach.
Ja, okay. Also er kann natürlich auch einfach nur gelabert sein, klar, aber aber so wie ich das, und Morgan Freeman hat auch mal gesagt, es würde 2 Monate dauern, wenn man die wirklich alle durchlesen würde.
Boah.
Also ich sag mal so, von dem, was man so von Fincher hört, könnte ich mir sowas sogar auch vorstellen, dass er das einfach gemacht hat. Oder hat machen lassen.
Ja.
Da würde ich auch erklären, warum er dann später nicht mehr Geld hatte, um so eine Zugfahrt zu filmen.
Ja. Ja. So, das könnte auch so eine Matrix-Einstellung gewesen sein, ne?
Und auch ein schönes, das Foto ist natürlich auch nicht schlecht.
Ja, du meinst das Phantombild? Das,
Phantombild, genau so
heißt. Ja, aber das ist auch wirklich, das ist John Doe. Also, weil es halt einfach ein Niemand ist.
Genau.
Das könnte jeder sein, ne?
Genau. Mhm. Das können sie wahrscheinlich gar nicht glauben. Ist ja richtig, ich glaube es ihnen nicht. Mhm. So. ...2000... Notizbücher.
Mir fällt gerade sowas ein, vielleicht ist Somerset ist auch eher so der, sag ich mal, der geistige Ermittler, ne? Der geht sozusagen, er geht immer zu den Büchern, er geht in die Bibliothek und Mills ist eher, ne, wieder so der Macher, weißt du, der die Tür auftritt, der hinter den Verdächtigen herläuft.
Ja, er macht aber auch einen Plan, ne? Also also Somerset, er geht trotzdem zu den Tatorten. Ne?
Ja, ja.
Ist jetzt kein reiner Schreibtischhengst. Mhm. Der glaubt, er könnte den Fall nur von seinem Büro auslösen.
Ja.
Ja, auch das muss man ja dazu sagen. Also alles in allem ist er halt der rundere Polizist, würde ich sagen.
Somerset, ne?
Somerset, ja.
Ja, ja, ja.
Mills, weiß ich nicht. Macht Mills überhaupt irgendwas vernünftig hier als Polizist? Im ganzen Film? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob er da wirklich überhaupt...
Ach so, ja. Ja.
Also das bisher hat doch Somerset auch immer alles entdeckt, oder?
Mhm, aber das finde ich auch cool mit dem Telefon. Ja. Das ist super, dass Somerset hier sein Diktiergerät direkt da hat, ne? Ja.
Ja, da, also da haben wir es, ne? Also jetzt, spätestens jetzt hat er ihn als Opfer, also als den Zorn ausgemacht, für das er.
Ja, ja,
weil
genau.
Er ihn ja bewundert, hat er jetzt. Mhm. Er musste seinen Plan ändern. Mhm. Ist ja auch die Frage dann, ob diese Planänderung, ob das eine ganz bewusste Form der Rache auch ist, an Mills dann.
Ja, wobei John ja dann später sagt, bei ihm ist es der Neid. Also er identifiziert sich als Neid.
Ja,
aber das muss ich sagen, das finde ich ein bisschen schwach irgendwie.
Ja, ich sag mal so, wir können ja auch mal so über das Thema reden, wie kohärent eigentlich diese Logik von John Doe in sich ist.
Ja, weil, können wir gerne machen.
Ja nicht, ne? Würde es aber auch nicht als, ich würde das tatsächlich aber auch nicht als Fehler des Films nehmen.
Nee.
Sondern tatsächlich als, siehst du, dass da im Hintergrund jemand vor dem Fenster stand und gehinkt hat?
Nee.
Weil er sagt ja später auch, der Verkäufer, dass er, dass der Typ gehinkt hat. Und John Doe, da, siehst du ihn?
Ah.
Das ist John Doe vielleicht. Sagen wir es mal so, es ist möglich, ne?
Ja.
Ne, auch wie er jetzt weggeht, sich wegdreht, sobald Brad Pitt sich umgedreht hat. Und er steht noch immer da, der Typ. Und jetzt dreht er ihnen den Rücken zu. Mhm. Ne? Nochmal zum Thema interne Logik dieser ganzen Morde. Die ergeben natürlich, wenn man jetzt so neutral draufschaut, ergeben sie so oder so keinen Sinn. Aber auch in der internen Logik sind sie verquer, weil zum Beispiel jetzt hier das Opfer von Wollust, das ist ja eigentlich auch das falsche Opfer. Ne? Die Prostituierte ist ja nicht diejenige, die Wollust empfindet. Selten genug macht sie den Job ja überhaupt freiwillig.
Ja, wobei, also, ne? man könnte ja sagen, dass nicht die Bestrafung der Mord ist, sondern im Prinzip auch eventuell die Tat, weil Mills wird ja auch damit bestraft, dass er zum Täter wird, weißt du?
Ja,
genau wie der Typ.
Ja, aber trotzdem stirbt am Ende die Prostituierte, die das Opfer
ist. Ja, natürlich, klar.
Also, ne? Und er jammert ja auch nicht darüber. Also wenn er dann später verhaftet wird, sagt er das ja auch glasklar, dass die Prostituierte ja auch das Opfer sein sollte.
Ach so, ja.
Übrigens, der Schauspieler, der den Freier hier spielt in dem Verhör, der hat wohl auch 2 Tage lang nicht geschlafen gehabt vor der Szene und hat wohl auch irgendwie rein Sauerstoff, irgendwas mit der Atmung, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, gemacht, dass er eben so disorientiert und so durch den Wind ist, ne, dass er die Szene halt besser, ne, dass er so zittert und so.
Ja, ja.
Man sieht ja auch, dass er so ein bisschen blasser ist.
Ich finde, der Freier kommt ziemlich gut rüber. Also, ich finde diese Panik da und dieses.
Ja,
dieses
weil Entsetzen. Der Schauspieler halt sich da in einen körperlichen Zustand gebracht hat, um das besser darzustellen. Wie gesagt, er hat wohl angeblich hat er 2 Tage vor dem Dreh nicht geschlafen.
Jetzt hat der Freier hat ja auch am Ende so, oh Gott, hilf mir geschrien. Und wenn John Doe sich so als, sag ich mal,
ja, Stimme Gottes.
Ja, so als, genau, sieht, dann ist es ja eigentlich genau das, was er will, ne?
Ich Leute wieder wollte, Gott anrufen. Ja, ich wollte nur gerade sagen, wie schön ich diese Szene gerade fand, wo wir die beiden in
das
den beiden Verhörräumen,
ja.
Ja, auch wo wir, auch wo sie jetzt beide alleine in dem Verhörraum waren und nicht gemeinsam zusammengesessen haben.
Ja. Weil und, da hat man nämlich gemerkt, dass die beiden doch schon zusammenarbeiten, auch wenn sie nicht zusammen sind, ne?
Hätte ich jetzt eher anders gedacht, ne? Dass die beiden trotz allem isoliert sind.
Ach so, ja. Ja. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die beiden jetzt schon ein ganzes Stück zusammengeschmolzen sind, oder?
ja, sie arbeiten zusammen und meckern sich nicht mehr an, aber, ja, weil sie halt das gemeinsame Ziel haben. Aber ich glaube nicht, dass die beiden an dem Tag, wo sie den Fall gelöst haben, einen Tag später werden die nicht gemeinsam trinken gehen. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber guck mal, ich finde, Somerset ist schon viel, ich sag mal, gelöster. Er hat eben sogar ein Lächeln so drauf gehabt. Und er redet mit seinem
Partner. Weil er glaubt, dass er in 3 Tagen eh weg ist.
Ja, ja.
Übrigens, er hat ja auch gerade das Ende des Films gespoilert, indem er meinte, das wird kein glückliches Ende nehmen.
Mhm. Das ist eigentlich eine super Unterhaltung, oder? Ich würde sagen, ja, das ist der stärkste Dialog des Films.
Ja.
Weil hier sozusagen auch diese beiden Welten aufeinander prallen. Also Somerset als der
Nihilist von schon fast.
Genau, der mit allem auch so abgeschrieben hat und trotzdem noch so eine große Vernunft und Reife irgendwie mit sich trägt. Und Mills, ja, noch der etwas rohe und voller Tatendrang.
Die Emotion, das ist der Unterschied.
Ja.
Mit Somerset hat keine Emotionen mehr.
Mhm.
In dem Sinne, wenn er darauf blickt.
Ja,
Mills
ja,
hingegen
ja,
noch voller Leidenschaft.
Auch. Ja, genau. Ja. Ja. Mhm. Und auch wie schön er ihm widerspricht. Ne, ich bin nicht ihrer Ansicht. Mhm.
Das Ende, da gab es übrigens mehrere Versionen von. Ich wollte dich nur, weil es jetzt gerade so passt mit dem Thema Leidenschaft. Das Ende war auch so eine Sache, wo sie dann Schwierigkeiten hatten, beziehungsweise das Studio wollte das Ende in der Form eigentlich gar nicht haben. Und bis dann Brad Pitt gesagt hat, nö, wenn ihr es umschreibt, mache ich das nicht.
Mhm.
Und Somerset, sag ich schon, Brad Pitt hat dann auch sehr für dieses Ende unter anderem dafür auch geworben, weil er meinte, dass Mills den Killer erschießen muss, weil er nicht das Richtige tut, sondern weil er Dinge aus Leidenschaft tut.
Ja.
Weil das war, ja, dann, immer, das war dann so eine Diskussion auch noch im Drehbuch und am Set, wer denn eigentlich jetzt diesen finalen Schuss abgeben soll. Da gab es unterschiedliche Fassungen, ob das er ist oder guck, Tracy sehen wir doch noch einmal.
Genau, ja, habe ich auch gedacht.
Und er hat ihr vor allen Dingen auch gesagt, dass er sie liebt, ne?
Ja. Ja.
Und sie hat es nicht erwidert.
Stimmt, ja. Und vor allem auch jetzt, das ist eigentlich auch cool gegenübergestellt, Somerset, der jetzt hier das Metronom wütend gleich wegschmeißt, was ihm eigentlich ja immer so beim Einschlafen geholfen hat. Und er steht wieder auf und hat sein Springklappmesser und wirft damit auf die Dartscheibe.
Man sieht auch, dass er offenkundig schon ein paar Mal daneben getroffen hat.
Ja, genau, ja.
Auch ein schönes Detail des Sets.
Ja, ja.
Das ist auch eine ganz schön bedrohliche Musikkulisse, die hier aufgebaut wird in der Szene.
Ja, und vor allen Dingen auch, ich finde, jetzt haben wir den Sonntag.
Ja. Ja.
Ja, worum wir hier gerade diesen Anruf hatten, oh Gott, ich habe es schon wieder getan. Dass Somerset doch nicht so emotionslos ist. Mit diesem, also dieses Spiel mit dem Messer und der Dartscheibe, ne?
Mhm.
Weil er wirkte da doch schon etwas so wütend, ne?
Ja. Schön auch, wie Somerset offenkundig den ganzen Mord hier schon mit einem Blick da löst.
Mhm.
Ja. Ja, und da steigt er schon aus.
Mhm. Vor allem, er kommt ja auch frisch vom
Mord.
Mord, ne?
Ja, das ist auch immer so bedrückend, wenn man das erste Mal sieht, wenn man sich so überlegt, man denkt ja beim ersten Mal, das ist halt sein Blut, ne? Mhm. Weil er sich ja die Fingerkuppen auch abgeschnitten hat immer und so. Mhm. Und jetzt weiß man halt, was das eigentlich, wessen Blut das eigentlich ist. Mhm. Beim erneuten Sehen, ne? Dass das das Blut von ihr ist.
Mhm. Ich finde aber auch, dieser Auftritt ist schon stark, ne?
Mhm.
Also von
John Doe.
Von John Doe, genau, ja. Also weil man muss ja schon sagen, ich wäre total ratlos. Also weil er hat die ja voll in der Hand, wenn er sich sogar leisten kann, sich selbst zu stellen.
Hat er ja auch. Es ist ja Teil seines Spiels. Es ist ja
genau.
Teil seines Plans. Das würde ja nicht mehr funktionieren, wenn er sich jetzt nicht gestellt hätte und warten würde, bis sie noch kommen.
Mhm. Mhm.
Und das ist natürlich auch sehr schön, fällt mir jetzt auch gerade, oder fiel mir schon gestern bei Vorbereitung auf, dass wir überhaupt keine Infos während des ganzen Films über zu John Doe kriegen.
Mhm.
Wir wissen nichts über ihn. Mhm. Wir wissen auch nicht, wieso er finanziell unabhängig ist. Wir wissen nicht, wo er sein Geld hat. Wir wissen nicht, wo er seine Ausbildung her hat.
Mhm.
Wir wissen gar nichts. Und das finde ich eigentlich sehr interessant, dass man, dass da auch nicht der Versuch gemacht wurde, uns da irgendwie was zu erklären. Nach dem Motto, so, ja, man muss doch wissen, wieso der sich das leisten kann und so und wieso der nicht aufgefallen ist. Und nö, ist halt so. Mhm. Ist halt durchs Wasser gefallen.
Mhm. Mhm.
Der wohnt in dieser Großstadt.
Mhm.
Die Großstadt, die so groß ist, dass sie selber namenlos bleibt im ganzen Film. Das ist natürlich auch so eine Situation, wo ich mir tatsächlich nicht sicher bin, ob das wirklich
funktioniert.
Ja, ob das wirklich Polizei so mitmachen würde, tatsächlich. Wenn es darum geht, also ich sag mal so, der Einsatz ist halt zu gering. Es geht ja nur darum, Leichen zu finden, laut seiner Aussage. Er sagt, wenn es jetzt darum ginge, noch lebende Opfer zu finden, dann würde ich das ja noch nachvollziehen. Aber er bietet ja tatsächlich nur die Fundorte von zwei weiteren Leichen an.
Mhm.
Und da weiß ich jetzt nicht, ob da der Druck jetzt auf die Polizei so riesig groß würde.
Ja, ja. Also wenn er jetzt sagt, er hat noch zwei Gefangene, ne? Oder zwei...
Das wäre was anderes.
Ja.
Aber jetzt bei zwei Leichen weiß ich nicht, ob in so einer Stadt, wo sich das Verbrechen da so türmt, weiß ich nicht, ob da der Druck so hoch werden würde.
Mhm.
Ich meine, ich kann verstehen, dass der Staatsanwalt so denkt, weil er ein Wahlamt hat.
Mhm.
Aber bei der Polizei weiß ich es nicht.
Ja gut, aber das mit dem Schuldspruch, das ist natürlich schon ein interessantes Angebot, ne?
Mhm. Ja, das meinte ich gerade, ne?
Achso, auch mit der Öffentlichkeit zu drohen?
Ja, das sehe ich jetzt halt in der Form nicht.
Mhm.
Also eher die Drohung, eher ist halt, dass er sich auf unzurechnungsfähig plädieren würde.
Mhm. Mhm.
Das ist die eigentliche Drohung.
Mhm. Ah, und das ist natürlich jetzt den Hinweis, den wir brauchten, ne? Dass die herausgefunden haben, dass da Blut noch von einer Person mit dran ist, die, ja, und das wird ja Tracy dann sein, ne?
Ja. Übrigens, Fincher hat die Dynamik zwischen den beiden Hauptfiguren bezeichnet als Somerset ist der Philosoph und Mills der Technokrat des Duos.
Ah, okay. Ja.
Aber das passt ja durchaus.
Ja, doch, das passt durchaus. Aber nochmal auch zu dem Thema, was ist denn die Bestrafung? Ich glaube nämlich nicht, dass das die Morde sein sollen. Weil ich meine, Tracy ist ja quasi auch im Prinzip nur ein Opfer. Die wird ja nicht für irgendwas bestraft, ne?
Tracy, nein, Tracy ist kein Opfer. Tracy ist ein Opfer. Tracy wird nicht bestraft.
Genau.
Tracy ist ja der Grund, dass er bestraft wird. John Doe.
Genau, richtig. Und
John Doe muss Tracy umbringen, damit er bestraft werden kann für seinen Neid.
Richtig. Und deswegen glaube ich auch, dass die Prostituierte sterben musste, um den Freier sozusagen
zu bestrafen. Aber er sagt es ja aktiv in dem. Er macht ja nicht den Freier. Er sagt ja über die Prostituierte ist ja auch die.
Ach so. Die,
ne? Ah, das sagt ja, er ja, okay, ausdrücklich.
Ja, das ist
und der Freier stirbt auch nicht.
Ja, ja. Aber ich meine, der Freier muss mit dieser Last leben.
Ja, aber er stirbt nicht. Alle anderen sterben.
Ja, ja. Ja, deswegen, also, du hast schon recht, das ist nicht so ganz konsequent.
Also selbst Fincher sagt, dass das eigentlich nicht ganz passend
ist. Aber ich muss sagen, ich finde, das macht das aber irgendwie realistischer. Aber
es passt halt schon zu so einem durchgedrehten.
Genau, ja.
Der sich da seine eigene Philosophie da zusammengereimt hat, nach der er jetzt Leute umbringen kann oder nicht.
Und ich meine,
da passt es zu. Ne? Also deswegen würde ich das auch nicht als Drehbuchfehler.
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also weil, ich meine, wie absurd ist denn das, wenn wir jetzt sozusagen auch darüber reden, ob diese Morde in sich schlüssig sind oder nicht. Also ich meine, der Mord an sich sollte ja schon nicht schlüssig sein, ne?
Ja gut, ich sag ja, sind sie schlüssig innerhalb seiner Gedankenwelt?
Ja, genau, ja.
Und selbst da empfinde ich sie nicht als wirklich schlüssig. Weil die Prostituierte ist das Opfer derjenigen, die Lust empfinden und nicht diejenige, die selbst die Wollust hat.
Richtig.
Aber es funktioniert halt nur in so einem, in so einem abgedrehten Mindset, wo er sagt, was vielleicht auch durchaus frauenverachtend ist, misogyn.
Vielleicht, ja. Aber haben wir nicht jetzt gleich im Auto, da sagt Somerset, fragt John Doe, glaube ich, irgendwas. Und dann wird er nämlich wütend, also der John Doe, weil Somerset ihm seine Geschichte selber sozusagen als unschlüssig darstellt. Ich meine, müssen wir gleich nochmal auf den Dialog hören. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber da war so eine Rückfrage von Somerset.
So, und das ist, finde ich, auch eine sehr spannende Szene, auch wenn man sich das Ganze so anschaut. Wenn man sich das Ganze nicht zum ersten Mal anschaut, weil man ja auch dann wirklich weiß, dass die beiden im Prinzip schon verloren haben. Ne? Er ist nichts Besonderes, er ist nicht außergewöhnlich. Das erklärt natürlich auch, wie er über die durchs Raster fallen konnte. So. Das ist natürlich auch, das ist so zynisch, dieser Hinweis. Sie kennen das komplette Werk noch nicht, ne? Weil nämlich Mills ja ihm den Erfolg quasi nicht gönnen will und er wird ja dann Teil dieses Erfolgs werden, indem er ihn erschießt. Oh, das ist auch hart. Das ist so böse und zynisch, was er da abzieht.
Aber es ist, also für einen Film ist es großartig.
Ja klar, es ist großartig geschrieben, aber es ist trotzdem unfassbar bösartig und zynisch von der Figur, dieser ganze Wortwechsel da.
Ja. Ja.
So, und das meine ich so ein bisschen, also das passt irgendwie auch nicht so ganz
dafür,
dass es jetzt gerade fünf Tage geregnet hat, dann sieht es nicht unbedingt ein paar Kilometer außerhalb der Stadt, kann das nicht schon so ausgetrocknet aussehen und alles schon so braun aussehen eigentlich. Und Fincher meinte wohl, dass wohl relativ viel Grün auch zu sehen war. So scheinbar haben die das wohl in der Post-Production wohl so eingebräunt.
Ah, okay.
Ja.
Ja, warte, jetzt kommt das vielleicht.
Ja, jetzt will er ihn provozieren.
Ja.
Aber er schafft es halt nicht, weil er Doe nicht versteht.
Aha.
Somerset versteht Doe nämlich.
Ja.
Und deswegen,
Genau, mein Mensch.
so.
Ja. Jetzt kommt's, glaube ich.
Guck, er hat nicht damit gerechnet sogar.
Ja.
So, jetzt sieht man, wie es in ihm arbeitet und er schnell seine Ideologie sozusagen neu schreiben muss. Und das entsprechend anpassen muss an diesen Widerspruch, ne?
Genau, ja, also das war auch genau die Frage. Also da hat man gesehen, wie gut
Wie es in
Somerset
ihm
eigentlich ist,
arbeitet.
ne? Weil
Ja,
er
und wie es
nämlich
auch, und man hat auch sehr gut gesehen, wie es in Kevin Spacey arbeitet.
ja, genau. Ja. Genau, weil Somerset hat ihn sozusagen, hat ihn den Widerspruch entlarvt oder mit dem Widerspruch sozusagen konfrontiert.
Jetzt kommen die Unschuldigen, warte mal. Anwalt. Da haben wir das fünfte Opfer. Das vierte Opfer. Da siehst du,
Ah.
die Krankheit verbreitende Hure.
Ja.
Ne? Der Freier kommt überhaupt nicht vor. Die Hure ist das Opfer.
Ja.
Ne? Und das ist halt dieser misogyne Punkt in John Does Logik, die halt falsch ist, wenn man neutral drauf guckt. Aber für ihn ist es halt die krankheit verbreitende Hure, die schlimm ist, die vielleicht die Männer verführt. Ne?
Ja.
Und, verstehst du?
Ja.
Das meine ich damit.
Ja.
Genauso wie auch das erste Opfer. Gut, das ist nicht gesund, was der gemacht hat, aber er hat ja auch keinem anderen geschadet. Da, also Völlerei, ne? Der hat ja niemandem anderen geschadet.
Von hier, man wird meinen Taten nacheifern.
Ja.
Wie
Ja, da sieht man,
gruselig,
was
ne?
sein Ziel ist, ne?
Ja. Ja, das könnte sogar fast gestimmt haben.
Mit dem
Das
größten Wahnsinn.
mit
Ja,
dem Größenwahn.
das
Ja.
scheint mir durchaus nicht unrealistisch zu sein
Ja.
als psychologischer Laie. So, da haben wir jetzt wieder seinen Hoch. Im Prinzip hat er ja auch mehrere, hat er ja auch durchaus gewisse Sünden. Ne? Also den Hochmut hat er ja auch.
Milz?
Ich
Ach so,
meine, John Doe,
Do.
aber
Ja,
Milz ja auch. Ja, Milz am
ja.
Anfang vor allem. Aber John Doe hat ja auch hier seinen Hochmut. Das meine ich so, ne? Also der ist ja jetzt, er spielt es ja jetzt voll aus, dass er eigentlich der Mächtigere ist.
Ja, aber da merkt man auch diesen Zorn bei Mills. Also Mills lässt sich sehr gut provozieren.
Deswegen versucht er es ja immer bei den anderen. Ja, und Somerset hat immer den richtigen Riecher, wo es hingeht. Und aber interessant auch, dass John Doe da jetzt nicht drauf einsteigt, sondern sich da in so eine Wischiwaschi-Antwort rettet. Weil er vielleicht auch, weil er Angst hat davor, John, wie Somerset reagiert. Weil er Somerset, glaube ich, nicht einschätzen kann.
Ja.
Die Szenen sind übrigens deutlich später erst gedreht worden, als die Hauptszenen mit den drei anderen abgedreht waren.
Okay, ja.
Ich meine, ist ja auch egal, wie man, wenn man da unten einen mal langlaufen sieht, da kannst du ja jeden x-beliebigen Statisten hinstellen, ist ja egal, das geht's ja nicht.
Ja, eben.
Ja. Ja, und ich würde sagen, wir kommen mal jetzt so langsam auf das Ende zu sprechen und auf die unterschiedlichen Versionen.
Ja, gerne. Ja.
Also wie gesagt, die andere naheliegende Lösung für das Ende ist natürlich, dass nicht Mills schießt, sondern Somerset. Und das gab es auch. Das ist sogar gestoryboardet worden. Mit der Begründung, ich gehe in den Ruhestand.
Ja.
Und das quasi dann so als Grund ist. Und natürlich dann auch John Doe diese Genugtuung nicht hat, dass man ihn der Falsche erschießt.
Was würdest du denn nochmal zu der Wahl dieses Ortes sagen? Also, ich meine, es wirkt irgendwie so beliebig, aber irgendwie denke ich mir so, ja, vielleicht sehe ich es auch nicht. Aber diese Gegend da um diese Strommasten drumherum, das ist ja schon irgendwie ein komischer Ort.
Also erstmal ist es natürlich ein Riesenkontrast. Das ist natürlich, das ist auch so ein schöner Zynismus. Ne?
Ja, eben, Zynismus oder ja.
Wie er mit denen spielt.
Ja, ja. Der tote Hund bin ich nicht gewesen.
Auf jeden Fall, es ist natürlich erstmal ein Riesenkontrast da, diese trockene, schon kurz vor der Wüste befindliche, menschenleere Gegend im Vergleich zu der verregneten Großstadt. Die Sonne im Gegensatz zu den Nachtszenen, die wir immer hatten. Also es ist ja das totale Gegenteil eigentlich von dem, wo im Prinzip fast alle Szenen bis dahin gespielt haben.
Ja, trotzdem aber auch natürlich so ein Ort, das ist ja sozusagen die Versorgungsader der Stadt. Ne, also da kommt die ganze Energie sozusagen her.
Ja.
Bisschen so wie der seidene Faden.
Ja.
Von der Welt, aus der wir eben draus sind.
Ich hätte da eher so Assoziationen, so Jesus in der Wüste oder so.
Ne? Ah, okay, ja.
Das würde vielleicht auch thematisch besser dann zu John Doe passen. Ne? Und seinem pseudo-religiösen Gebrabbel da.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall das mit Somerset anstelle Mills ist eine Idee gewesen. Und eine andere Idee war, dass man, dass Doe Mills entführt. Und Somerset entdeckt, dass Doe von einem Priester in einem kirchlichen Waisenhaus missbraucht wurde. Und dass er ihn verfolgt bis in eine Kirche, die den Interieur mit den sieben Todsünden geschmückt ist.
Ah, okay.
Und Doe's Idee war es, quasi Mills zum Mörder aus Rache zu machen. Und
Somerset hat übrigens jetzt das erste Mal geschossen.
Ja.
Nee, erzähl weiter.
Und Mills, also Somerset kommt in diese Kirche rein, Mills hat ein riesen Kreuz über seine Brust reingeritzt. Das ist übrigens eines der Arquette-Kinder, der Paketbote. Also Patricia und David Arquette gehören da ja auch zu. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Mills stirbt dann. Und die Kirche brennt ab. Und Doe und Somerset erschießen, also haben einen Shootout. Doe wird verletzt und verbrennt dann mit der Kirche. Und der Film hätte dann, oder das Drehbuch endete dann mit Mills Beerdigung.
Okay.
Finde ich jetzt nicht so gut, muss ich gestehen.
Nee, ich muss sagen, dass ich wirklich auch beim wiederholten Gucken eigentlich bis zum Schluss gedacht habe, er wird nicht schießen.
Mhm. Und das Interessante ist noch, in der Ostkirche, also in der orthodoxen Kirche, gibt es 8 Todsünden, nämlich die Hoffnungslosigkeit.
Ah, ja, okay.
Und jetzt darfst du 3-mal raten, wer die wohl verkörpern könnte in unserem Cast.
Ja, ich denke mal Somerset, ne?
Genau.
Ja.
Finde ich auch nochmal eine interessante Idee.
Ja, das ist wirklich eine interessante Idee, ja. Das ist jetzt aber auch sehr schön arrangiert, ne? Also, ja. Somerset öffnet Dingen das Paket,
ist, wobei
ne?
das natürlich auch immer so eine Frage ist, ne? Also, weiß ich nicht, ob ich das so machen würde, weil da könnte ja auch Bombe oder so drin sein, ne?
Ja, klar.
Also, das ist jetzt schlechte Polizeiarbeit von ihm.
Ja.
Es gibt übrigens auch Gerüchte, dass es diesen Kopf wirklich gegeben haben soll.
Mhm.
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob sie das wirklich angefertigt haben. Und der soll sogar dann irgendwie 16 Jahre später bei irgendeinem Film bei einer Obduktionsszene verwendet worden sein, wo Gwyneth Paltrow halt obduziert wird.
Mhm.
Aber irgendwie kann ich mir das fast nicht vorstellen. Weil okay. A, sieht die 16 Jahre später nicht so aus wie in dem Film. Und B, das ist natürlich auch ein starker Satz,
das, John
Doe ist uns überlegen.
Ja, und hier gerade die Einstellung.
Auch wie er jetzt vor der Sonne war, ja.
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 Ja. Also das, so, ja.
Das war der
das
Haken.
Ist, boah, das ist, also da läuft es einem echt eiskalt den Rücken runter, ne?
Und auch das hat ja Somerset irgendwann zeitweilig mal erzählt, ne? Dass dass die Presse Tipps kaufen kann.
Mhm. Guck mal, jetzt hängt er da so mit seinem Kopf wie so auf einer Notenlinie, ne?
Ja. Und auch vor allen Dingen ging die Linie auch genau unter seinem Kopf entlang.
Mhm.
So, jetzt haben wir die große What's in the Box.
Mhm.
So, und Brad Pitt oder Mills durchläuft hier im Schnelldurchlauf die 5 Phasen der Trauer.
Ja. Ja.
Ja, und warum ich ja auch gesagt habe, das ist das schlimmstmögliche Ende für diesen Film. John Doe hat genau das, was er wollte. John Doe hat gewonnen und hat sich als überlegen gezeigt. Mills ist eingestiegen. Mills Karriere ist vorbei. Ja, der hat einen Unbewaffneten in Gewahrsam erschossen. Aus Rache oder Wut oder wie auch immer nennen will.
Aber selbst Somerset ist jetzt, hat ihm jetzt eine gescheuert, ne?
Ja, gut, das ist ja, aber das ist jetzt
ja gut, das muss er. Ja, nee, klar. Und das ist jetzt sozusagen nochmal
die endgültige Demütigung.
Genau, ja.
Dass er als letzter von den dreien weiß, dass er Vater werden wird.
Ja.
Und da siehst du, wie er mit sich kämpft.
Ja, genau.
Und das ist auch, da muss man jetzt mal auch ehrlich sagen, das ist auch verdammt gut von Brad Pitt gespielt.
Ja, auf jeden Fall.
Das muss man immer sagen.
Jo, da hast du richtig recht.
Den würde ich jetzt nicht unbedingt als den größten Schauspieler aller Zeiten sehen, aber das war wirklich richtig gut gemacht.
Nee, aber das ist wirklich so, man merkt richtig, man möchte am liebsten sich übergeben, weil dieser Krampf im Kopf.
Ja.
Und jetzt merkt man auch, Somerset hat aufgehört, auf ihn einzugehen.
Da hat man auch kurz sogar noch das Bild gesehen.
Ja, und das zum Beispiel jetzt, ist auch schön, dass wir hier in diese Totale mit ganz viel Distanz gegangen sind.
Mhm.
Und Somerset schön, einfach nur daneben steht.
Ja.
Und sogar weggucken.
Das ist nämlich auch, für David Fincher ist das auch eins der Themen dieses Finales, was macht Somerset und greift er ein oder lässt das laufen? Und er griff halt nicht, er hat versucht halt verbal einzugreifen. Und da sieht man auch schön, wie die beiden sich in unterschiedliche Richtungen bewegen.
Ja.
Und ja, und also was ich jetzt eigentlich sagen wollte, also John Doe ist zwar tot, hat aber im Prinzip alles bekommen, was er wollte, ne? Den Ruhm und alles. Mills ist, gut, der hat mindestens seinen Polizeidienst verloren. Wenn er Pech hat, kriegt er sogar am Ende des Tages die Todesstrafe, je nachdem, was für ein Staat er ist. Wenn er Glück hat, kriegt er lebenslang. Mhm. Wenn er Glück hat, kriegt er sogar mindernde Strafen. Aber also vor allen Dingen ist er ein Polizist im Knast. Also ne, das ist so nicht gut. Und vor allen Dingen, er hat seine Frau und sein Kind verloren.
Ja.
Kommt ja auch noch hinzu.
Richtig.
Und Somerset wiederum, der hat ja auch nichts gewonnen. Der ist am Ende des Tages, der muss weitermachen.
Richtig, und er sagt ja auch gerade so, ich gehe nirgendwo hin.
Ja, er kommt nirgendwo hin. Er kommt da nicht raus. Und das ist aber auch wiederum sehr interessant, ne, dass er sagt, die Welt ist nicht schön, aber es ist trotzdem wert, dass wir um sie kämpfen.
Ja, deswegen so hundertprozentig hoffnungslos ist er auch nicht, ne?
Ja. Ja.
Ja.
Auch interessante Entscheidung, die den Abspann von oben nach unten laufen zu lassen. Ne?
Ja, das stimmt. Und auch schön, dass der Abspann nicht einfach nur der Text ist, sondern dass wir hier immer noch so Fragmente haben.
Ja, dass es so aussieht, als ob Kevin Spacey's John Doe den quasi gemacht hätte.
Ja, und vor allem auch super, wie schnell er dann letztendlich zu Ende geht. Ne? Weil man sitzt jetzt wirklich selber da und denkt sich so, bin ich auch dieser hoffnungslose Typ? Bin ich auch der aufgeschlossene, dynamische Typ? Also ohne dem Film jetzt irgendwie so eine, sag ich mal, eine Message oder so anzudichten. Ja, Markus, das war's schon. Willst du noch mal zusammenfassend was zum Abschluss sagen?
Ja, ich denke, über das Thema Hoffnungslosigkeit und Pessimismus und vielleicht auch Weltschmerz haben wir, glaube ich, jetzt relativ viel schon gesprochen. Der Film zieht das ja oder verströmt das ja aus jeder seiner Poren und ich sag mal so, es ist jetzt kein Film, es ist jetzt kein Feel-Good-Movie.
Nein.
Glaube ich, kann man so sagen.
Nee.
Also, wem das so geht, der sollte sich vielleicht tatsächlich Hilfe suchen, würde ich sagen.
Ja.
Aber es ist einfach ein hochspannendes Ding, einfach aus diesen Gründen und es ist vielleicht auch ja mal ganz gut, dass wir mal so was Pessimistisches auch haben.
Ja, ja, ja.
Und so eine Art umgekehrten Eskapismus haben, dass wir vielleicht auch jetzt Dinge anders zu schätzen wissen.
Ja. Das ist sehr gut. Ich meine, wir haben ja auch schon Filme besprochen, wo zumindest die Kulisse auch trostlos ist. Blade Runner zum Beispiel.
Aber Blade Runner hat zum Beispiel ein offenes Ende.
Genau, richtig, ja. Und hier haben wir wirklich ein geschlossenes Ende. Ja, Markus, ich kann eigentlich auch nichts mehr sagen. Ich habe keine Abschlussworte, finde ihn aber einen sehr starken Film und würde noch einmal mich bedanken bei dir, denn das war 7 von David Fincher aus dem Jahr 1995 hier bei I Went to Films, dem Audiokommentar zum Film. Wir haben mit euch heute die DVD geschaut. Vielen Dank für euer Interesse. Und wenn ihr I Went to Films und andere Produktionen von Martin Bornemeyer unterstützen wollt, schaut auf martinbornemeyer.de vorbei, in die Podcast-Beschreibung oder auf iwenttofilms.de. Wir freuen uns über euren Beitrag.
Ja, von mir auch vielen Dank. Auch an dich, Martin. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.